Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt an diesem Freitag, den 19. Mai, dem letzten Mai vor den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, und das soll auch den Schwerpunkt der heutigen Episode bilden. Darüber hinaus gibt es eine Wissenschaft der Woche, die werden wir ranhängen, egal wie lang diese Folge hier wird. Durchhalten lohnt sich, denn ganz am Ende sprechen wir über wissenschaftliche Erkenntnisse, wie sich das Elternverhalten auf das Sporterleben der Kinder auswirkt. Wir werden also mal so ein paar Verhaltensmuster von Eltern und Erwachsenen analysieren und uns angucken und daraus Rückschlüsse ziehen, inwiefern Kinder und Jugendliche denn wirklich Spaß und Freude an ihrem Sport empfinden und wie lange sie so dabei bleiben. Also das lohnt sich auf jeden Fall neben all den anderen Sachen, die wir haben. Denn der Ausblick auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, ihr kennt das Spielchen von den vergangenen Jahren. Wir nehmen uns jeden Jahrgang einzeln vor, werden dort beleuchten auf die spannenden Duelle, auf die Top-Performer, auf mögliche Rekordbrecher blicken. Also mehr oder weniger alle Informationen, die ihr im Vorfeld der Wettbewerbe haben müsst. Wem das hier aber nicht reicht in Audioform, der hat auch die Möglichkeit, visuell sich mit Schwimmen auseinanderzusetzen. Und zwar, wenn ihr dem Swimcast auf Twitter oder auf Instagram folgt, dort findet ihr ihn. Und wenn euch noch ein bisschen mehr Lesen zumute ist, dann checkt mal die Homepage aus, www.swimcast.de. Damit genug der Vorrede, wir starten mit den News der vergangenen Woche und versuchen, die relativ zügig abzuarbeiten. Beginnen wir mit den Vereinsnachrichten bzw. mit der, na, nicht ganz so schnöden Vereinslandschaft, denn was in der letzten Woche schon mal kurz angedeutet wurde im Interview mit Ramon, das OneFlow Aquatics Team hat sich aufgelöst. Zumindest die Profimannschaft gibt es nicht mehr, und jetzt muss man vielleicht noch dazu sagen, dieser OneFlow Aquatics Zirkel ist ja mehr als nur der Standort in Neckarsulm. Dazu gehört unter anderem auch noch ein Standort in Ägypten, wo es darum geht, unter anderem der ägyptischen Bevölkerung Schwimmen beizubringen und dort eine Schwimmentwicklung, nenne es jetzt mal ganz pauschal, Schwimmentwicklungsprojekt zu starten und voranzubringen. Außerdem als Unterbau von OneFlow Aquatics kann man die Neckarsulmer Sportunion sehen, dort die Schwimmabteilung, wo weiterhin Nachwuchsarbeit betrieben werden soll. Also ist nicht so, dass jetzt hier Neckarsulm komplett von der Schwimmlandschaft, von der Schwimmlandkarte verschwindet, aber die Profimannschaft, das OneFlow Aquatics, die gibt es in der Form nicht mehr. Da schweigen sich auch alle Verantwortlichen über die Gründe aus, zumindest die, die man fragen könnte. Die betroffenen Sportlerinnen und Sportler, hört man so aus den Kreisen, waren alle sehr, sehr überrascht von dieser Entscheidung. Die kamen wohl ziemlich plötzlich und die Gründe wurden, na, zumindest da dann auch nicht weiter nach außen getragen, wenn den Schwimmerinnen und Schwimmern etwas mitgeteilt worden ist. Im Großen und Ganzen gibt es nur vage Beschreibungen, und eigentlich ist das sehr, sehr schade, weil es tatsächlich ein Projekt war, das mit sehr, sehr großen Ambitionen damals gestartet war. Das müsste irgendwann so roundabout 2017, 2018 gewesen sein, weil es war nämlich damals auch mit im Gespräch, dass das OneFlow Aquatics Team eine der Mannschaften in der Gründungssaison der International Swimming League werden soll. Das hatte sich dann zerschlagen, warum, bin ich jetzt nicht so ganz im Bilde, und war danach immer noch mal wieder kurz in der Diskussion, ohne wirklich nochmal relevant an Fahrt aufzunehmen und wirklich kurz vor der Umsetzung tatsächlich zu stehen. Was aber klar sein dürfte, ist die Tatsache, dass ja OneFlow als Logistikdienstleister und Namenssponsor, hier getrieben von Christian Hirschmann, bestimmt nicht das Bestreben hatte, wahnsinnig viel Geld aus dem Projekt rauszuziehen, sondern zumindest rentabel zu wirtschaften. Und das wird sich mehr und mehr gezeigt haben, dass das nicht möglich ist. Vor allen Dingen auch nach den Olympia-Abgängen von Fabian Schwingenschlögel, von Nadine Lemmler, jetzt Schwingenschlögel, weil verheiratet, eine Marie Pietruschka, die dann nicht mehr da war, eine Annika Brun, die nicht mehr da war. Also nach sehr, sehr erfolgreichen Tokio-Spielen konnte man dann nicht mehr an die weiteren Erfolge anknüpfen, und auch jetzt die aktuell laufende Saison war ja durchaus eine mit vielen Tiefen und nur ganz, ganz wenigen Höhen. Zu nennen sind da mit Sicherheit noch Henning Mühlleitner, Bente Fischer und Ramon, die dort die Fahnen hochgehalten haben, aber so die ganz große Breite war nicht da, und von den drei genannten hat sich ja am Ende des Tages auch niemand für die Weltmeisterschaften qualifiziert, und da vermutlicherweise keine Besserung in Sicht war, hat dann der Geldgeber gesagt, das beenden wir hier, wir machen Schluss, das waren genug Verluste. Ich gehe davon aus, dass es so sehr profane Gründe gehabt haben wird. Heißt aber auch, dass einige neue Sportler auf dem Markt sind, die sich eventuell eine neue Trainingsheimat suchen werden. Denn so, auch wenn es heißt, dass man mit einzelnen Sportlern weiterarbeiten möchte, ist wohl doch davon auszugehen, dass sowohl eine Bente als auch ein Henning möglicherweise sehr, sehr verwurzelt sind in Neckarsulm, aber das für die sportliche Karriere dann nachfolgend dort alleine zu trainieren und die 200 Brust und 400 Freistil harmonieren jetzt auch nur so mittel, zumal der Cheftrainer auch gegangen worden ist, dass es ratsam ist, sich eine neue Trainingsheimat zu suchen. Ramon sagte ja, dass es für ihn unabhängig davon war, dass er wieder nach Berlin gegangen ist, aber er ist nicht der Einzige, der nach Berlin gegangen ist, denn dort am Stützpunkt gibt es einen weiteren weiblichen Neuzugang aus Halle, hat sich dem Berliner Schwimmteam auch Lena Riedemann angeschlossen, die jetzt gerade mit Ramon zusammen an den Grundlagen feilt für die kommende Olympiasaison. Also Neuzugänge im Berliner Schwimmteam und Abgänge aus dem Neckarsulmer und dem Hallenser Schwimmteam und wir dürfen gespannt sein, wo es vielleicht Henning und Bente demnächst hin verschlagen wird. Im zweiten Punkt gibt es Nachrichten vom Deutschen Schwimmverband, nämlich die Teams für die U23 EM wurden bekannt gegeben, das Team für die Junioren-Europameisterschaften wurde bekannt gegeben und gestern, also Dienstag bzw. heute ganz aktuell auch das Team für das European Youth Olympic Festival wurde bekannt gegeben. Ich lese jetzt nicht alle Namen vor, es sind 23 Aktive für die U23 EM, das passt ja irgendwie, kann man sich ziemlich gut merken, und es sind insgesamt 35 Aktive für die Junioren-Europameisterschaften, also wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Team und ich tue mich auch schwer, es haben alle, die dort nominiert sind, auch wirklich verdient, hier internationale Erfahrung zu sammeln. Das AOF-Team wiederum ist dann deutlich kleiner, ich glaube mit 16 Aktiven, aber dort wird ja pro Disziplin Gruppe, also für die Delfin-Rücken-Brust-Kraulstrecken jeweils eine Aktive nominiert und dann gibt es noch Ergänzungen durch die Staffeln dafür. Ich glaube 2 Aktive pro Disziplingruppe, sonst wird es auch schwierig mit 16. Naja, aber dort ist es ganz klar limitiert, wie viele Aktive es gibt. Für uns die wesentliche Nachricht in dieser U23 EM und JDM Nominierung und das schlägt sich jetzt nieder auf die kommende Woche, quasi alle, die für die internationalen Höhepunkte nominiert sind und bei den DJM starten dürfen, werden auch bei den DJM am Start sein. Und das ist schön, weil es eine hohe Qualität bei den Jahrgangsmeisterschaften verspricht, auch wenn die jetzt natürlich im langfristigen Aufbau keine übergeordnete Rolle mehr spielen werden. Ein Sportler fehlt, den möchte ich jetzt nicht extra namentlich herausheben, die Bekannten werden das wissen. Also ein Sportler, der für die JDM nominiert ist, aber nicht bei den DJM am Start sein wird, das sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt, aber wir machen hier keinen einzelnen an den Pranger stellen. Dafür gibt es mit Sicherheit gute Gründe. Wir kommen zum Wettkampfrückblick auf die vergangenen 2 Wochen. Und da muss man sagen, so wahnsinnig viel ist in den Wettkampfbecken der Republik nicht passiert, auch wenn es die verschiedenen regionalen Meisterschaften gab. Es gab die norddeutschen Meisterschaften, die süddeutschen Meisterschaften und die NRW-Meisterschaften, alle stattfinden am letzten oder vorletzten Qualifikationswochenende für die DJM, also möglichst nah dran, um hier den letzten Zug, um das letzte Mal noch auf den Waggon Richtung Berlin aufzuspringen und sich dort einen Startplatz zu sichern. Das ist ja für die oberen, für die Top 10, Top 20 ist das ja eh völlig irrelevant, die haben in der Regel ihren Spot sicher, aber so auf den hinteren Plätzen kann es dann gerne nochmal die ein oder andere Verschiebung geben, wobei man auch da sagen muss, da nehmen ja alle den Sprung nochmal. Mich würde da sehr mal eine Statistik interessieren, wie viele dort tatsächlich im letzten Moment noch reinrutschen, die vorher nicht drin waren bei diesen Highlights dann auf norddeutscher, süddeutscher und NRW-Ebene. Im Großen und Ganzen waren das nämlich relativ schwierige Meisterschaften, weil die sehr, sehr nah an den Berlin Swim Open waren und alle, die so für Top-Leistungen in Frage kommen, hatten ihr Highlight bei den Berlin Swim Open, bei der letzten WM-Quali und U23-M-Quali und Co. Und waren entsprechend bei den NDM und Co. nicht mehr so ganz auf der Höhe und haben das so im Vorbeigehen dann irgendwie mitgenommen. Die norddeutsche Meisterschaften eh arg verjüngt, gerade wenn ich noch an meine Historie denke, dann ist es nicht mehr die ganz hochklassige Veranstaltung, die es mal gewesen ist. Da wäre es natürlich wünschenswert, gerade für die jungen Jahrgänge, für die 08er, 07er, 09er, wenn die dort dann nochmal gegen erwachsene Konkurrenz antreten dürfen, gegen internationale Konkurrenz schon alleine aus einem Vorbildgedanken heraus. Eine Besonderheit gab es noch in Bremen bei den norddeutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf am vergangenen Wochenende, denn der musste tatsächlich abgebrochen werden und wird auch nicht mehr nachgeholt. Es wird also keinen norddeutschen Meister im Schwimmmehrkampf in diesem Jahr geben. Technischer Defekt ist die einfache Begründung, Pumpenausfall, der dann am Sonntag, also Umweltpumpe ist ausgefallen, der dann am Sonntag nicht mehr zu reparieren war. Ärgerlich natürlich für alle, die dort die weite Reise im Zweifel antreten. Ist ja nicht für alle ganz ums Eck das Bremer Bad, auch wenn es schon seit einigen Jahren jetzt neu gebaut wurde, aus der alten Universitätshalle jetzt etwas Neues entstanden ist. Gerade für die Jüngeren, für die das dann echt ein Saison-Highlight ist, sehr, sehr schade, dass es dann am Ende auch noch nichtmals, wenn auch nachvollziehbarerweise, eine Gesamtwertung gab. Passiert wahnsinnig selten, dass ein Wettbewerb gar nicht mehr stattfindet und durchgeführt wird, sondern einfach abgebrochen wird. Liegt sicherlich auch darin begründet, dass es sehr, sehr selten nur noch mehr Tagesveranstaltungen gibt, wo wirklich beide Tage wichtig sind für die Gesamtwertung. Damit sind wir durchgerauscht durch den ersten Nachrichtenblock und kommen jetzt zur DJM-Vorschau für die Titelkämpfe 2023 für die Jugend und Junioren. Und was soll ich sagen, es wird eine zu erwartende Mammutveranstaltung werden. Nicht nur, dass wir uns mit Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag 5 Wettkampftage bevorstehen, was eh ein Novum ist im jugendlichen jugendlichen Wettkampfkalender, sondern durch die Aufweitung und durch die Inklusion des 2005er Mädchenjahrgangs sind es auch nochmal mehr Starter und Starterinnen als in den Jahren zuvor, was zur Folge hat, dass die Vormittagsabschnitte gerne mal so bis 14 Uhr dauern werden. Donnerstag ist dann noch relativ kurz mit 12.40 Uhr, aber am Montag, am Freitag, Samstag und am Mittwoch wird es so ungefähr bis 14 Uhr gehen und dann 15.30 Uhr mit den Finals schon wieder weiter gehen, die dann so rund um 18.30 Uhr bis 19 Uhr ihr Ende finden werden. Also es werden sehr, sehr lange und anstrengende Tage und das ist natürlich immer eine besondere Herausforderung, nicht nur für die Aktiven, sondern auch für die Trainer, Trainerinnen und Berichterstatter, hier mit den Kräften Haus zu halten und nicht schon am ersten Tag direkt alles zu verpulvern, was man so an Energie mitgebracht hat. Die nackten Zahlen spiegeln das auch wieder. Wir werden insgesamt 1450 Schwimmerinnen und Schwimmer sehen. Das sind 150 mehr als in der letztjährigen Ausgabe. Im Oktober 2021, direkt nach der Pandemie, waren es 1100 Aktive. Entsprechend der 350 Aktiven mehr haben wir auch deutlich mehr Starts. Das sind 4800 Starts, das macht so im Schnitt 3,3 Starts pro Athlet, was so ungefähr in dem Schnitt liegt, den wir auch in den vergangenen Jahren hatten. Aber dadurch, dass es weniger Sportler waren, sind es dann eben nur 3700, 4400 Starts, jetzt 4800, also sage und schreibe 10 Läufe pro Tag mehr. Wenn ihr das jetzt auf euch bezieht, habt ihr richtig gehört, mit drei Starts, wenn ihr drei Starts in Berlin habt, dann seid ihr unterhalb des Durchschnittes. Wenn ihr vier Starts habt, seid ihr oberhalb des Durchschnitts. Und drei Starts ist eigentlich schon ordentlich, je nachdem aus welcher Vereinsgröße ihr so kommt. Wir werden später nochmal auf so viel Starter auch zu sprechen kommen. Berlin, die SSE wird 289 Vereine begrüßen. Das macht im Schnitt 5 Aktive je Verein. Auch das ist so ungefähr in dem Schnitt, den es in den vergangenen Jahren gab. Also allein die Aufweitung des Starterfeldes um einen Jahrgang hat eigentlich dafür gesorgt, dass wir jetzt mehr Aktive haben, dass wir mehr Starts haben werden, was am Ende des Tages auch mehr Einnahmen bedeutet und vielleicht irgendwie in die Wettkampforganisation fließen könnte. 10 internationale Schwimmerinnen aus ebenso vielen Vereinen sind außerdem noch mit dort. Und da ihr alle Freunde und Fans von Listen und Aufzählungen seid und irgendwelche Rankings haben wollte, die besten 3 Gründe mit ihm Schluss zu machen oder sowas, kommen hier Top-Listen. Und zwar die Top-Vereine mit den meisten Aktiven sind der SC Magdeburg mit 36 Aktiven, ganz vorne getrieben von Arne Schubert, Hugo Engelin, Anna-Maria Börsler, Jette Koch. Dahinter die SSG Leipzig mit 31 Aktiven, die versuchen werden, an ihre DMSJ-Erfolge anzuknüpfen, das Ganze hier jetzt vielleicht auch in der Team-Challenge in die Waagschale zu werfen. Emma-Luise Breuer ist hier zu nennen, Sascha Macht, Limaris Dix, Alia Schiffel, die Leipziger Fahnen hochhalten werden. Die SG Essen ebenfalls 31 Aktive dabei und vor allen Dingen in den alten Jahrgängen, Jahrgang 05, sehr, sehr stark vertreten. Nina Sandrin-Jazzi, Juliana Dora-Boxka, Philipp Peschke, Taras Taslenko, Simon Reinke sind diejenigen, die hier zu nennen sind als Leistungsträger. Die SG Bayer, 29 Aktive, unter anderem Larus Thiel, Gianluca Redut dabei, SG Frankfurt mit 29 Startern, Masnari Wolf, Nika Steigerwald hier, die prominentesten Namen, und die Wasserfreunde Spandau aus Berlin haben ebenfalls nicht nur eine kurze Anreise, sondern auch 29 Aktive mit am Start. Leo Nitenzer ist hier zu nennen und Clara Antok als diejenigen, die weit vorne um Medaillen mitschwimmen werden. Wir sind jetzt die Top-Vereine mit den meisten Starts. Dort sind die Essener ganz weit vorne zu finden. 156 Starts, Magdeburg 141. Dann kommt der SV Cannstatt mit 138 Starts. Den Namen werden wir gleich nochmal hören. Die Leipziger mit 136, die SG Mittelfranken 106 und der SV Halle mit 104 Starts. Ihr merkt also schon, viele Sportler bedeuten auch automatisch viele Starts. Aber viel interessanter, welcher Verein hat denn die meisten Starts je Sportler, also viele Starts und wenig Sportler dabei? Und da sind dann die etwas kleineren Vereine mal wirklich zu nennen, unter anderem ganz weit vorne die SG Rethen-Sarstedt, die mit nur zwei Aktiven hier in Berlin dabei sein wird. Finn Wendland, Jahrgang 2005 und Titus André Kossler, Jahrgang 2009, teilen sich 13 Starts auf, also 6,5 pro Sportler. Das ist schon eine ganze Menge. Auf die gleiche Quote kommt auch das Schwimmteam Elmshorn, ich glaube Schwimmzentrum Elmshorn, Elmshorner MTV, der Elmshorner MTV müsste das sein, da gab es ja die Aufspaltung, der Elmshorner MTV mit insgesamt 26 Starts auf 4 Aktive verteilt, was auch 6,5 Starts pro Aktive macht. Ganz weit vorne hier zu nennen Johannes Liebmann, der schon in den vergangenen Titelkämpfen auf norddeutscher Ebene zu überzeugen wusste. Die SGR Karlsruhe mit einem sehr, sehr starken jungen Kern mit dabei. Die sind ja etwas belastungsfähiger als die älteren. Deswegen 49 Starts mit 9 Aktiven macht 5,5. Leo Leverkus, Mira Helget, Helena Jurak hier als Vielstarter zu nennen. Und dann der SV Cannstatt. 138 Starts, nur in Anführungsstrichen 27 Aktive. 5 Starts pro Sportler, pro Sportlerin. Linda Roth, Irma Lace sind hier diejenigen, Zubey Biltalf, die da ganz vorne mitschwimmen werden. Was gibt es sonst noch zu berichten? Was erwartet uns in diesen Tagen? Über die 5 Tage hinweg gibt es wieder die Aquafil Team Challenge. Bisher in den vergangenen 2 Ausgaben kam das Siegerteam aus Sachsen-Anhalt, aus Magdeburg. Dort gab es die meisten Punkte, die gewonnen worden sind. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Wertung ganz vergessen. Es gibt Punkte in den Finals für die ersten 8, glaube ich. Oh Gott, jetzt gefährliches Halbwissen. Jedenfalls Finalqualifikation ist Pflicht. Und je besser die Platzierung, desto mehr Punkte gibt's. Das wird dann für jeden Verein zusammengezählt. Und die Essener waren aber in den vergangenen 2 Jahren Schritt für Schritt, haben sie sich rangerobbt, rangeschwommen, ran Wasser gefühlt, sehr, sehr langsam den Abstand verkürzt. Aber verkürzt, und es dürfte spannend sein zu sehen, da die Essener einen sehr, sehr starken Nachwuchs gerade bei den 010ern und 09ern auf der Mädchenseite mitbringen, ob sie hier über das Team aus Magdeburg überholen können. Die dürften eigentlich wieder Favorit sein, zumindest wenn man das so mal im ersten Moment sich überlegt. Auch wenn sie selber sagen, dass sie einige starke Jahrgänge verloren haben, so sind es einzig die 04er Jungs, die aus der Wertung gerutscht sind. Und alle anderen sind ja aber noch mit dabei, auch die 05er Mädchen. Ehrlicherweise, wenn wir jetzt auf Vereinsebene mal gucken und die Stimme der Aktiven mitnehmen, dann sagt man, so ist es zumindest mal aus Chemnitz und aus Essen zu vernehmen, so die ganz große Rolle spielt die Team-Challenge jetzt nicht in den Meldungen, zumindest war aus Chemnitz zu hören, dass sie die Meldungen nicht anpassen werden und auch die Essener richten ihren Saisonaufbau jetzt nicht darauf aus, hier möglichst breit aufgestellt zu sein und möglichst viele Strecken ganz weit vorne zu sein, sondern schon die individuellen Stärken zu fördern und dann reicht es für den Platz, für den es reicht. Nichtsdestotrotz kann ich mir schwerlich vorstellen, es gibt nämlich ordentliches Preisgeld zu gewinnen, dass man das nicht gerne einsagt und am Ende wird die Freude beim Siegerteam und bei den Platzierten doch entsprechend groß sein. Für den Sieger gibt es nämlich 1500 Euro und dann geht es runter bis auf 900 Euro für das fünftbeste Team und das ist schon kein ganz so kleiner Beitrag für die Vereinskasse. Damit sind die Rahmenbedingungen gesetzt. Am Dienstagmorgen um 8.30 Uhr wird es mit den ersten Vorläufen losgehen und jetzt werfen wir jahrgangsweise einen Blick auf die spannendsten Duelle, die Top-Performer und die Schwimmerinnen und Schwimmer, die Chancen haben, deutsche Jahrgangsrekorde zu brechen. Und ich darf schon mal spoilern, da sind einige echte Schmankerl dabei, die hier im Fadenkreuz stehen und möglicherweise abrasiert werden. Da sind einige historische Bestmarken, die eventuell fallen werden. Jahrgang 2010 Mädchen. Wir werden immer mit den Mädchen anfangen und dann zu den Jungs kommen. Es ist, wie es ist. Gar keine Wertung hier mit dabei. Der erste Jahrgang, der sich das erste Mal ins Rampenlicht schwimmen darf. Letztes Jahr noch beim Schwimmmehrkampf mit dabei. Und wir werden einige Top-Performer des Schwimmmehrkampfes jetzt hier in Berlin wiedersehen und wieder treffen auf der nächstgrößeren Bühne. Und für mich dann auch eigentlich der Moment, wo sie das erste Mal sich wirklich ins Rampenlicht schwimmen können, gerade weil in den jungen Jahrgängen ganz, ganz häufig die Top-Performer liegen, die mit 6, 7, 8 Medaillen nach Hause fahren, aus den verschiedensten Gründen. Ja, weil sie körperlich ein bisschen größer, muskulöser sind als ihre Altersgenossen, die das noch nicht mit Training kompensieren oder aufholen konnten und so weiter und so fort, weil dort auch die Vielseitigkeit noch viel mehr im Vordergrund steht als in den älteren Jahrgängen. Man also die viel eher die Möglichkeit hat, über viele Strecken hier Bestplatzierungen und Podestplatzierungen abzuräumen. Dennoch, so muss ich sagen, zu den ganz großen Überfliegen habe ich weder bei den Frauen noch bei den Jungs ausmachen können. Wir werden auf jeden Fall sehen, die Brustmehrkampfsiegerin des vergangenen Jahres von der SG Mittelfranken, Valeria Nekrasow, die dreimal mit den Top-Brustzeiten hier sich für Berlin qualifiziert hat. Wenn sie sich, und glaube, so ehrlich können wir sein, nicht wirklich jetzt ein Bein bricht, dann sollte das für sie auch für 3 Siege reichen, auch wenn es vor allen Dingen über die 200 Freistil dann doch mit Carla Baraniskin aus Dortmund deutlich enger werden dürfte, als sich Valeria das vor einem Jahr ungefähr vorgestellt hat. Erstaunlich ist auch, dass die SG Essen mit Sarah Pliska und Marie Kielenbrink und Anni Winter, Marie Krietenbrink, Entschuldigung, den Namen sollten schon richtig sein, über die 400 Meter Freistil die Plätze 1 bis 3 in der Vorqualifikation stellt und das auch mit so soliden 1,7 Sekunden Abstand zur Viertplatzierten. Das ist schon erstaunlich, ob die SG Essen hier das Podium tatsächlich für sich vereinnahmen kann. Und das ist schon die angesprochene Stärke im Nachwuchs, die da aus Essen kommt, die vielleicht in der Team-Challenge die entscheidenden Punkte bringen wird, um die Magdeburger abzulösen. Außerdem werden wir Anna Rosenow sehen, die letztes Jahr über die Rückenbeine einfach mal alles abgerissen hat im Schwimmmehrkampf, was es so gab. Ich glaube, die kam mit so roundabout 40 Sekunden ins Ziel, wird sich jetzt wieder über die Rückenstrecken versuchen, ist dort aber schon in der Gesamtwertung, in der Gesamtbewegung nicht mehr ganz, ganz vorne zu finden, sondern musste unter anderem Sarah Pliska, Jennifer Herfert und Emma Schaal den Vortritt lassen. Auch Nika Benkler ist über die 100 Meter Rücken vor ihr platziert, die kleine Schwester von Noelle Benkler, die allen ein Begriff sein dürfte. Und ein weiteres Geschwisterkind, das wir sehen werden, ist Lisa Barthe, die dritte im Bunde der Barthschwestern. Nach Julia und Anna wird sich jetzt auch Lisa hier bei den DJM verewigen. Über die 800 Meter Freistil geht sie als Zweitplatzierte ins Rennen und versucht, die doch inzwischen sehr, sehr großen geschwisterlichen Fußstapfen auszufüllen. Deutsche Jahrgangsrekorde sind nicht zu erwarten in dem Jahrgang, das wäre schon eine harte Überraschung, aber wir haben eine Top-Performerin und das ist Sarah Pliska von der SG Essen, die insgesamt 10-mal ins Wettkampfbecken springen wird, mit Siegchancen über die 400 Meter Freistil, über die 200 und 400 Meter Lagen und hätte sogar die Möglichkeit, auch über die 800 Meter Freistil hier vorne zu landen und Edelmetall einzuheimsen, verzichtet aber auf den Start, durchaus verständlich, wenn man überlegt, dass 10-mal den Wettkampfanzug an- und ausziehen echt eine ganz schöne Hausnummer ist. Bei den Jungs, Jahrgang 2010, ist es eher so ein, sind es die verpassten Duelle, die das Ganze hier prägen werden. Wir haben eine kleine sächsische Vormacht auf den langen Kraulstrecken, sind nämlich Christian Schubert aus Dresden und Benjamin Köhler aus Chemnitz, die Platz 1 und 2 über die 400, 800, 1500 Meter Freistil belegen und sich eigentlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, aber Benjamin hat auf die 800 Meter Freistil verzichtet. Was die Tür öffnet für Pedro Stier aus Berlin, der über die 100, 200, 400, 800 Meter Freistil sich Medaillenchancen ausrechnet. Generell sind die 200 Freistil hier ganz, ganz eng bestückt. Es gibt insgesamt 3 Jungs, die so bei 208 rumschwimmen. Das ist Christian Schubert, Benjamin Köhler, die hier auch noch dann mit guten Medaillenchancen dabei sind. Und einer, der sich eigentlich Medaillenchancen hätte ausrechnen können, ist Tamino Hensel, der aber auf die 200 Meter Freistil verzichtet. Tamino Hensel, der Name wird uns nochmal gleich begegnen, vorher allerdings ein Blick auf die Bruststrecken, wo Frederik Raschke unterwegs ist zum Brusttrippel. Und das wird dann auch spannend, ob es hier ähnlich wie bei den Mädchen einen Dreifachsieger geben wird, wo ja Valeria die Chancen hat, ist es hier Frederik. Über die 50 Meter Brust scheint allerdings Len Eschenbrück vorne zu sein, 1,2 Sekunden vorne weg, trotz einer Zeit, die er aus dem März geschwommen ist. Und dann kommen wir zum Rückenduell, das dort Annas Larrach gegen Tamino Hensel sieht. Beide belegen hier jeweils Platz 1 und 2 über die 50, 100 und 200 Meter Rücken. Und der Cannstatter Annas ist auch derjenige, der alle 3 Rückenstrecken schwimmen wird. Tamino seinerseits verzichtet auch über die 200 Meter Rücken auf einen Start. Tamino ist dann Top 1 über die 100 und 200 Meter Kraul, Annas auch über die 50 Meter Freistil, Platz 2 in der Verlosung. Und im Großen und Ganzen wird sich dann Annas über die 50 Freistil, 50 Meter Rücken plus zusätzlich über die 50 Meter Delfin mit Nils Voddo von der SG Ruhr um die Sprinterkrone streiten, denn alle beide haben hier Top-Platzierungen im Blick und wollen die Goldmedaille gewinnen. Annas schwimmt dann zusätzlich noch die 50 Meter Brust und darf damit schon mal getrost als Kurzstreckenspezialist bezeichnet werden. Top-Performer könnte vermutlich Tamino Hensel werden, der über die 100 Delfin, 200, 400 Lagen als Erstplatzierter in die Wettbewerbe geht, über die 200 Delfin, über alle drei Rückenstrecken, 100 Kraul und 200 Kraul als Zweitplatzierter, wenn er nicht auf die Starts über 200 Rücken, 200 Delfin, 200 Freistil verzichten würde. Also hier ist es echt, ne, die Verzichte, die im Vordergrund stehen. Annas Larach ist dann der Zweite, der hier als Top-Performer seinen Hut in die Waagschale wirft. Und auch Pedro Stier schwimmt vier Strecken und alle vier mit Medaillenchancen. Bei Annas ist es so, Annas Larach aus Cannstatt, damit wir hier nicht zu viel durcheinander kommen, er verzichtet auf die 200 Lagen, schwimmt dafür dreimal die Rückenstrecken als Erstplatzierter, 50 Freistil, 50 Delfin, 50 Brust mit Medaillenchancen plus 100 Freistil, 400 Lagen, die sehen im Moment noch nicht auf den Top 3 Platzierungen. Damit kommen wir zum Jahrgang 2009 auf der weiblichen Seite und hier sind es die Dominatorinnen, so habe ich das mal genannt. Denn es sind tatsächlich einzelne Sportlerinnen, die vermutlich dafür sorgen, dass sich hier die Medaillen auf ganz, ganz wenige Hälse nur verteilen werden. Am spannendsten wird es noch über die Bruststrecken, denn hier gibt es einen Vierkampf um nur drei Medaillen und es sind Michelle Peter, Sophie Wendler, Emma Breuer und Laura Sophie Kohlmann von der SG Essen, die sich ums Podest streiten werden und eine von den Vieren wird dann wohl immer draußen bleiben. Laura Sophie Kohlmann ist eh diejenige, die hier zu nennen ist, die mit insgesamt 9 Starts unterwegs sein wird in den 5 Tagen und alle davon mit Medaillenchance absolviert. Das sind dreimal die Delfinstrecken, es ist 100 und 200 Rücken, es ist 100 und 200 Brust, es ist 200 und 400 Lagen und natürlich noch die 50 Meter Brust. Also wirklich ein richtig, richtig volles Programm. Das sind sogar 10 Starts und 9 davon mit Medaillenchance. Ha, Hut ab, also respektables Programm. Ich hoffe, es gibt reichlich zu essen und guten Nachtschlaf. Ebenfalls weit vorne dabei mit vielen Starts wird Sydney Savannah Ferch sein von der SG Dortmund. 200, 400, 800 und 1500 Meter Freistil, wo sie immer als Zweitplatzierte geführt wird und als Zweitplatzierte auf den Startblock steigen wird. Vorrangig deshalb, weil die Top-Performerin, die hier zu erwarten ist, ihr dort die Medaillen streitig machen wird. Und das ist ein Name, der allen schon bekannt ist. Alina Bajewicz hier im Wasser, völlig klar. Nachdem sie jetzt bei Roland Böller schon trainiert, der ja mit Hanna Stockbauer durchaus zahlreiche Erfahrungen auch schon in internationalen Gewässern sammeln durfte und wie man eine Sportlerin in jungen Jahren schon zu internationalen Höhepunkten führt, ist es auch im Moment noch nicht absehbar, dass Alinas Weg nach oben in neue Sphären allzu nah enden wird. Sie ist die Top-Platzierte, bevor wir überhaupt den ersten Fuß ins Wasser halten, über die 400, 800, 1500 Freistil, über die 100 und 200 Meter Delfin, ist über die Rückenstrecken dreimal in den Top 3 und über die Lagenstrecken 200, 400 Meter jeweils als zweite gesetzt. Über die 200 Meter Delfin ist mit ihrer 2 Minuten 11, was deutschen Jahrgangsrekord schon ist, überhaupt die schnellstplatzierte des gesamten Wettkampfes. Und über die 100 Meter Delfin hinter einer Lisa Marie Finger, die sich für die Weltmeisterschaften qualifiziert hat, die zweitschnellste des gesamten Wettkampfes. Also Hut ab, wirklich, wirklich vielseitig hier ausgeprägt. Wir werden sie über alle Starts sehen, die ich gerade aufgezählt habe. 400, 800, 1500, 100, 200 Delfin, zweimal die Lagenstrecken, einzig über Rücken, lässt sie einige Strecken aus, startet nur über die 100 Meter Rücken. Und im Jahrgang 2009 bei den Frauen sind einige Uraltrekorde in Gefahr. Alina Bajewicz hat den Rekord im April aufgestellt über die 200 Meter Delfin. Der ist es nicht, das ist kein Uraltrekord, aber es wird davon auszugehen sein, dass er nochmal eine kleine Verbesserung erfahren wird. Aber sie hat die Möglichkeit, den 100-Delfin-Rekord von einer gewissen Franziska van Almsick einzustellen. Ihre 1:00.070 von Alina ist nämlich nur 7 Zehntel weg von der Bestmarke, die Franzi im Jahr 1992 aufgestellt hat, also vor inzwischen 31 Jahren. Aber das ist nicht der älteste Rekord, der hier on the line ist, nämlich Laura Sophie Kohlmann hat über die 400 Meter Lagen wirklich die Chance, für meinen Augen die Geschichte zu sorgen, die die man hier erleben kann. Sabine Herbst war es nämlich 1988, die den deutschen Jahrgangsrekord über die 500 Meter Lagen bis heute hält. Und Laura ist davon nur 2,1 Sekunden entfernt. Und 2,1 Sekunden sind über die 400 Meter Lagen gar nicht so viel. Vor allen Dingen, wenn wir bedenken, dass Lauras Bestzeit aus dem April stammt und seitdem schon wieder anderthalb Monate ins Land gegangen sind. Wir kommen zu den Männern. Erholen uns einen kurzen Moment, schnaufen kurz durch und nachdem wir von Alina schon gehört haben, erinnern wir uns alle zurück, 2009er, die haben letztes Jahr echt eingeschlagen und da gab es einen Larus Thiel von der SG Bayer, der sich vor Medaillen und Edelmetall kaum retten konnte und durchaus vorhat, das dieses Jahr zu wiederholen. Als für mich eigentlich der Top-Performer in diesem Jahrgang startet er über die 50-100 Freistil, 50-100 Meter Delfin. Sollte die eigentlich auch gewinnen, wenn ihm nicht zufällig der Kopf unterwegs verloren geht. So deutlich ist der Abstand. Er hält auch die deutschen Jahrgangsrekorde über diese Strecken. Behaupte ich jetzt mal ganz frech, obwohl ich mir nicht bei allen ganz sicher bin. Startet zudem noch über die 50 Meter Brust, über die 50 Rücken und die 200 Meter Freistil. 50 Meter Brust gab es für ihn letztes Jahr auch eine Medaille. Mal gucken, ob das dieses Jahr wieder dafür reicht und alle vier 50er mit ihm auf dem Siegerpodest stattfinden werden. Ansonsten sind die 09er Jungs ein sehr, sehr breites Feld, ohne die sonst gerade bei den Mädchen so üblichen Unbezwingbaren oder auch in den anderen Jahrgängen, wir werden dazu noch kommen. Widerspiegeln tut sich das in den 200 Meter Freistil, wo die Top 7 sich innerhalb von einer Sekunde befinden und hier ist einer zu nennen, der das ganze Feld auf 8 erweitert hätte, nämlich Jonas Lischke von Hamburger SC, der gar nicht bei den DJM gemeldet ist. Hoffen wir nichts Schlimmes, dass wir ihn demnächst wieder im Wettkampfbecken sehen werden. Außerdem hat Arnold Zinoviev die Möglichkeit, von der SG Mittelfranken sich das Brusttrippel zu holen und Luke Zabel von der SG Essen kann sich das Lagendouble schnappen, also die 200 und 400 Meter Lagen gewinnen. Deutsche Jahrgangsrekorde stehen zur Debatte über die 50 Meter Freistil, wo ein gewisser Larus Thiel nur 29 Hundertstel Rückstand hat, zum deutschen Jahrgangsrekord von Louis Dramm, der aktuell in den USA seine Bahn zieht. Der hat auch schon 7 Jahre auf dem Buckel und über die 50 Meter Delfin ist es ebenfalls Larus, der seinen eigenen deutschen Rekord aus dem Mai von den NRW-Jahrgangsmeisterschaften hier vielleicht nochmal wird unterbieten können. Und das führt uns völlig nahtlos zu den 2008er Mädchen. Und das ist ein Jahrgang, sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs, der einfach richtig Bock macht. Das muss man so deutlich sagen. Also wenn ihr echt nur, wenn ihr nur 20 Minuten Zeit habt am Tag oder 10, dann guckt euch die 08er Finals an. Denn da wird's richtig, richtig spannend und echt, da gibt's hochklassige Leistungen zu sehen. Wir haben bei den Mädchen vor allen Dingen ein Duell im Fokus und das ist Linda Roth vom SV Cannstatt gegen Fiona Kufal vom SC Wiesbaden. Beide liegen so ungefähr 2,5 Autostunden entfernt von ihr, also in ihrem Trainingsort voneinander getrennt, werden sich jetzt aber auch beim European Youth Olympic Festival bei den AJOF-Wettbewerben in Maribor zusammen die deutschen Flaggen vertreten und zwar völlig zu Recht. Es ist ein Duell, das bei den Berlin Swim Open schon begonnen hat mit dem leicht besseren Ende für Linda, aber jetzt geht's um die Medaillen, um quasi die Verewigung in den Geschichtsbüchern. Über die 50, 100 und 200 Meter Freistil belegen beide nämlich Platz 1 und 2 und sind über alle drei Strecken relativ weit weg vom Rest des Feldes. Also wirklich ein Head-to-Head, was wir hier sehen werden. Und ich bin wirklich gespannt, wie das so ausgehen wird. Das Ganze könnte sich auch noch auf den 400 Meter Freistil fortsetzen. Nicht zu vergessen, dass eine gewisse Cleo Henschke von der SG Essen im letzten Jahr hier in die Phalanx der beiden durchaus mal einbrechen konnte. Und das ist möglicherweise auch in diesem Jahr wieder zu erwarten. Über die 800 Meter Freistil sehen wir das Duell von Laura Marie Blumenthal-Hass von der TLB Erlangen. Genau, ich packe sie immer nach Bremen innerlich. Gegen Lotte Schmidt-Seite, die beide nur so knappe 6 Sekunden auseinander liegen, aber jetzt hier das erste Mal, glaube ich, in dieser Saison wirklich aufeinandertreffen werden. Auf den Bruststrecken ist es Hanna Schneider vom Hofheimer SC, auch AJOF-Qualifikantin, die ihr Triple vom vergangenen Jahr hoffentlich wird wiederholen können, zumindest alles dafür in die Waagschale wirft und die Vorzeichen stehen dafür sehr, sehr gut. Eine Leistung, die nicht vielen gelingt, auch wenn wir das später nochmal in ein anderes Licht rücken werden. Über die Rückenstrecken ist es ein Zweikampf in erster Linie zwischen Eva Zurbrücke und Angelina Wiens. Das Ganze garniert über die 50 Meter Rücken durch die Teilnahme von Linda Rothe, die sich ja auf den kurzen Strecken sehr, sehr zu Hause fühlt. Eva Zurbrügge startet für den SV Halle und Angelina Wiens für die SG Bergheim. Und auf den Lagenstrecken gibt es dann ebenfalls nochmal das Duell von Linda Roth gegen Eva Zurbrügge und Fiona Kufall. Zumindest über die 200 Meter Lagen. Fiona verzichtet auf ihren Start über die 400 Meter Lagen, wo sie auch gute Medaillenchancen gehabt hätte. Und dann hätten wir über beide Lagenstrecken ja einen echt spannenden Dreikampf gesehen. Aber irgendwo muss man dann Abstriche machen. Ja, je älter man wird, kann man dann irgendwann nicht mehr 10-mal ins Wasser springen, wie das bei den 2010er Jahrgängen noch der Fall ist. Deswegen verzichtet Fiona auf die 400 Lagen unter anderem, kommt damit noch auf 7 Starts, die alle Medaillenchancen haben. Linda Roth hat 8 Starts, auch alle mit Medaillenchancen. Sie ja durchaus erprobt von den deutschen Kurzbahnmeisterschaften, was das heißt, sehr, sehr oft in sehr kurzer Zeit ins Wasser zu springen. Und auch Eva Zurbrügge hat insgesamt 7 Starts auf ihrem Zettel zu stehen. Also die Mädels müssten alle ziemlich große Hände haben, wenn das noch gang und gäbe ist, dass man sich dort aufschreibt, wann man welche Strecke schwimmt. Deutsche Jahrgangsrekorde der Vollständigkeit halber stehen eigentlich nicht zur Debatte. Das wäre eine absolute Sensation, wenn es dazu kommt. 2008er Jungs, die sind auf jeden Fall da und wir sehen hier, dass endlich in einem Becken beide gegeneinander, Leo Leverkus gegen Leo Baumann, die beiden, die dem Rest des Feldes vorweg schwimmen. Und gleich mal zuallererst gesagt, die Mädels sind ja immer so 2 Jahre in ihrer Entwicklung voraus und vielleicht ist das der Grund, weshalb ein Leo Ilias Baumann mit insgesamt 12 Einzelstarts hier in Berlin gemeldet ist. Absurdes Pensum für ihn und ich hoffe nicht, dass Jan als sein Coach ihn irgendwann des Morgens am Freitag und Samstag zum Frühstückstisch tragen muss und ihn füttern muss, weil die Kraft nicht mehr reicht, um den Löffel oben zu halten. Wir sehen Leo gegen Leo über die 100 Meter Freistil, dort belegen sie Platz 2 und 4. Über die 200 Meter Freistil Platz 1 und 2 mit Zeiten aus März, also schon über 2 Monate her. Über die 400 Meter Freistil belegen sie Platz 1 und 3. Über die 800 Meter Freistil belegen sie ebenfalls Platz 1 und 3. Und über die 1500 Meter Freistil belegt Leo mit weitem Abstand den ersten Platz. Und jetzt fragt ihr euch, jetzt sage ich die ganze Zeit, ist das Duell Leo gegen Leo? Und jetzt sage ich, sind nur Erster und Dritter, wer ist denn da? Da kommt nämlich über die 200 bis 1500 noch Ivan Korola von der TV Gutheil Bill steht mit dazu, der den beiden hier, der aus diesem Duell vielleicht sogar, so heißt es ja neudeutsch, ein Triell machen wird. Ivan spielt aber keine Rolle mehr, wenn es über die Lagendistanzen geht, denn Leo gegen Leo sehen wir auch noch über die 200 Meter Lagen. Top Seed für Leo, dritter Platz für Leo Baumann bisher, 400 Meter Lagen belegen beide wieder Platz 1 und 2. Also ihr seht, das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Strecken, wo wir diesen Wettbewerb begutachten können und uns daran erfreuen können, wie sich die beiden 15-Jährigen in einem fairen Wettstreit, in einem Tauziehen im Wasser hier die Titel streitig machen werden. Über die Bruststrecken ist es Hugo Engelin, der das dritte Triple in Folge verfolgt. Also er hat schon 2021 alle 3 Titel gewonnen, er hat 2022 alle 3 Titel gewonnen und möchte das jetzt 2023 wiederholen. Einzig Luis Hoffmann kann ihm das eventuell verderben über die 50 Meter, wo er 18 Hundertstel Vorsprung hat zu Hugo Engelin. Im Rückenschwimmen sehen wir einen Vierkampf um insgesamt 3 Medaillen. Es sind David Cicero aus Regensburg, Fabian Magerer, Ovidiu Heidau und Maximilian Band vom Düsseldorfer SC, der mit seinem Team DMSJ-Sieger geworden ist und daraus reichlich Selbstvertrauen schöpfen kann. Aber es gibt nur 3 Medaillen und es gibt 4 Sportler, die sich über alle 3 Strecken, 50, 100, 200, darum prügeln werden und auch das verspricht, spannende Duelle im Becken zu sein. Die Top-Performer sind damit auch schon genannt. Es ist Leo Leverkus, der die Chance hat auf 8-mal Gold bei, ich glaube, auch 8 Starts. Ein Start verzichtet er, hätte 9-mal starten können. Über die 400, 800, 1500 Meter Freistil ist er dann auch unterwegs, das dritte Mal diese 3 Strecken in Folge zu gewinnen. Dazu kommen die 100 Meter Delfin, die 200 Meter Freistil, die 200, 400 Meter Lagen, die er gewinnen kann. Und über die 100 Meter Freistil hätte er starten können. Dort verzichtet er auf eine Medaille. Abgefahren. Völlig zu Recht auch er für das European Youth Olympic Festival nominiert. Ebenso wie die anderen, die hier im Vordergrund stehen. Hugo Engelin, der auch nach Maribor mitfahren darf. Ivan glaube ich nicht. Und Leo, müsste ich jetzt lügen, ich glaube, war auch nicht nominiert. Wie gesagt, die Plätze sind begrenzt. Und Leo muss, Leo schlagen, um über die Kraulstrecken nominiert zu werden. Ivan ja dann übrigens auch, also hat Leo Leverkus die Kraulstrecken bekommen. Es stehen deutsche Jahrgangsrekorde zur Debatte über die 400 Meter Freistil. Hat Leo Leverkus, wer mag es kaum glauben, nur 2,3 Sekunden Rückstand zu der Bestzeit aus dem Jahr 2014, die ein gewisser Johannes Hinze, der dann im Fortlauf seiner Karriere nicht völlig erfolglos geblieben war, aufgestellt hat vor 9 Jahren. Hugo Engelin kann seine eigenen Bestzeiten verbessern. Über die 200 Meter Brust ist es sein eigener Rekord, den er erst im April aufgestellt hat. Über die 50 Meter Brust hängt er 63 Hundertstel hinter der Bestzeit von Michael Rahe von vor 2 Jahren hinterher. Allerdings mit einer Zeit aus dem Dezember, also in den letzten 5 Monaten wird ja einiges passiert sein. Und über die 100 Meter Brust sind es 47 Hundertstel, die er noch langsamer ist als Zubeibel Taaf letztes Jahr an gleicher Stelle. Wir werden alle älter, so auch die Sportlerinnen und Sportler, mit denen wir uns beschäftigen, Jahrgang 2007 bei den Frauen. So langsam geht's hier nämlich los mit den Spezialisten Überfliegern. Und da haben wir eine Clara Sophie Beierling von den Berliner Wasserratten. Das ist jetzt eine fiese Nummer. Ja, von den Berliner Wasserratten. Ha, Glück gehabt. Die über die Sprintstrecken wohl kaum zu schlagen sein wird, über die 50 Freistil, 50 Rücken, 50 Delfin, belegt sie aktuell den ersten Platz in ihrem Jahrgang, ist zudem noch über die 100 Meter Delfin zweite, über die 100 Meter Rücken als Erstplatzierte wird sie da hier ins Becken springen, also 5 Starts, 5 Medaillen, gar nicht mal ausgeschlossen für Clara. Julia Ackermann ist seit 2 Jahren über die langen Kraulstrecken umgeschlagen. 400, 800, 1500 Meter Freistil sind ihre Spezialdisziplin. Durfte dort ja letztes Jahr auch schon internationale Erfahrungen sammeln. Es führt eigentlich kein Weg dran vorbei am 3. Triple in 3 Jahren. Dazu schwimmt Julia noch die 200 Meter Delfin, also auch hier reichlich Regeneration wird notwendig sein. Ebenfalls im 2007er Jahrgang gibt es eine gewisse Noelle Bänkler vom SV Nicker Heidelberg, vormals in Regensburg, jetzt gewechselt nach Heidelberg, liefert sich über die 200 und 100 Meter ein Duell mit Clara Beierling und Mila Watzner, die dort auch alle drei aufeinandertreffen werden, also auch hier ist für Spannung und Puls gesorgt auf den Tribünen und bei den Trainern, bei den Freunden am Beckenrand. Noelle verzichtet auf die 50 Meter Rücken, um über die 200 und 400 Meter Lagen überzeugen zu dürfen, dort völlig konkurrenzlos eigentlich ganz vorne unterwegs, ist mit ihren erst 16 Jahren und obwohl 2 ältere Jahrgänge dabei sind, die schnellst gemeldete des gesamten Wettbewerbs. Gerade über die Lagenstrecken sind es dann noch 2 andere, die ihren Namen schon öfter in den Siegerlisten gesehen haben. Es ist Leni von Bonin aus Dresden und es ist Malia Winkler vom SC Magdeburg, die hier die weiteren Medaillen gewinnen möchten und naja, Noelle so lange wie möglich einen engen Wettbewerb liefern wollen. Die Top-Performer sind dann auch relativ schnell genannt. Es ist Julia Ackermann, die auf die Lagenmedaillen verzichtet, durchaus auch über die 200 und 400 Meter berechtigte Chancen auf Edelmetall gehabt hätte, um sich auf die langen Kraulstrecken fokussieren zu können. Könnte mit 3x Gold und 1x Silber hier aus dem Becken steigen. Es ist Clara Sophie Beierling, die Chancen hat, 4 Gold und 1 Silber zu gewinnen. Noelle Bänkler mit 4x Gold. Eine Leni von Bonin über die 200 Delfin, 400 Meter Freistil noch zusätzlich zu den 200, 400 Lagen gemeldet. Mit 1x Gold, 2x Silber und 1x Bronze vielleicht wieder in die sächsische Landeshauptstadt wird fahren können. Und da sehen wir schon, es sind Spezialisten. Ja, es sind das ist Sprintspezi, Langstreckenspezi, Lagenspezialist, Rückenspezialist, da gibt es dann die Medaillen, das wird schön gleichmäßig auf alle Hälse verteilt und dann kann man sich nie so richtig entscheiden, woran man jetzt den Top-Performer eigentlich festmachen möchte, weil die Medaillen werden es kaum sein. Also werfen wir einen Blick auf die Rekorde, wo eine gewisse Clara Beierling einen Rekord, einen 20 Jahre alten Rekord möglicherweise wird unterbieten können, nämlich nur 24 Hundertstel ist sie aktuell langsamer gewesen als Daniela Götz im Jahre 2003 über die 50 Meter Freistil, 25,71 Claras Zeit, 25,47 die Zeit von Daniela Götz als 16-Jährige, die sich später in den DSV-Staffeln einen Namen machen durfte. Bei den Männern im Jahrgang 2007 ist es ein Jahrgang, der viele Head-to-Head, also viele Kopf-an-Kopf-Rennen bieten wird. Letztes Jahr war es Daniel Ohlenberg, der die Wettbewerbe gerockt hat, der mit 6 Medaillen und als Meistdekorierter wieder zurückfahren durfte in seine niedersächsische Heimat. Dieses Jahr allerdings nur mit 5 Starts generell hier auf dem Startblock dabei. Ärgerlicherweise, das öffnet aber die Türen für andere. Und es sind die 50 Freistil, wird es die Sprintduelle geben zwischen Finn Jona Neuwirth und Limaris Dix, die beide ganz eng beieinander hier ins Wettkampfbecken springen werden. Auf der anderen Seite des Kraulspektrums ist über die 1500 Meter ein Duell zwischen Maurice Rüß, David Kuhn und Finn Konstantin Kleinheinz, die, wenn mich das nicht trügt und ich hier die Listen richtig interpretiert habe, alle im letzten Vormittagslauf zusammen gegeneinander schwimmen dürften. Wenn es da nicht noch kurzfristige Abmeldungen gibt, und das ist dann eigentlich echt cool, wenn die alle drei im letzten Vormittagslauf, das hat ja auch nochmal eine gewisse Spannung und eine gewisse Atmosphäre, hier gegeneinander antreten können bzw. dürfen. Das stellt dann auch gleich den Abschnitt des das Ende des ersten Abschnittes am Dienstag da, also da kann man sich direkt am ersten Tag schon am ersten Vormittag auf ein richtig, richtig schön spannendes Rennen freuen. Es geht weiter über die Bruststrecken, wo die Top 5 für die 50 und 100 Meter identisch sind, namentlich 1:1, keiner der da dazwischen funken kann, das sind Zubey Biltaev und Jan-Malte Gräfe. Malte Gräfe mit einer Homepage, die wirklich beachtenswert ist. Wenn ihr mal 10 Sekunden Zeit habt, googelt es mal. Chapeau, das wünscht man sich von einigen anderen international startenden Sportlern inzwischen viel, viel mehr. Macht euch da mal schlau. Ebenfalls vorweg über die 50 und 100 Fabio Berendez. Und das Ganze wird dann noch von zwei anderen Sportlern komplettiert, deren Namen ich jetzt mal kurz raussuche, weil ich sie nicht hinten runterfallen lassen will. Es sind Diego Decker und Luis Bauer, die hier noch ihren Finalplatz vermutlich sicher haben werden. Ebenfalls viel Spannung versprechen die Rückenstrecken mit dem Duell zwischen von Tobi Gozell gegen Finn Jona Neuwirth und Ben Jurecki. Es ist Gianluca Redu, der auf die 100 Meter Rücken verzichtet. Eher ehrlich gesagt ein bisschen unverständlicherweise, denn auch dort hätte es für ihn Edelmetall gegeben. Vielleicht kann mir da vor Ort einer der Verantwortlichen mal weiterhelfen und sagen, was die Idee hinter dieser Abmeldung ist. 200 Meter Delfin sieht drei Sportler, nämlich die ersten drei Platzierten, alle bei 2 Minuten 6 platziert. Auch hier wird es auf den Anschlag auf die letzte Bahn ankommen und über die 200 Meter Lagen sind es sogar die schnellsten vier Aktiven, die innerhalb von 1,5 Sekunden liegen. Und weil ihr alle gerne euren Namen hört, sollt ihr euren Fame jetzt hier und heute schon mal bekommen. Über die 200 Meter Lagen sind das Niklas Jäger, Daniel Ohlenberg, Carlo Zander und Tobi Gozell. Thomas Nadel, Biltar verzichten, glaube ich, auf ihre Starts, wenn ich das hier richtig im Hirn habe. 200 Meter Delfin sind dann Alexander Eichler, Christian Kitzeridis und Leonard von Hunyos, die alle bei 2:06 liegen. Ihr könnt euch schon mal überlegen, wenn ihr fleißig trainiert habt und auf der Höhe seid, welche Medaille ihr eventuell mit nach Hause nehmen wollt. Wie im letzten Jahr ist es relativ schwer zu prognostizieren, wer jetzt hier Top-Performer sein wird. Auch ein Daniel Ohlenberg war der ja mehr oder weniger aus dem Nichts nach vorne geschwommen, soll seine Leistung gar nicht schmälern und ist aller Ehren wert. In diesem Jahr vielleicht ganz vorne so Limaris Dix, der die 50, 100, 200 Kraul gewinnen könnte oder dort Medaillen gewinnen könnte. Sein Finn Jona Neuwirth, der über die Kraul- und Rückenstrecken ebenfalls nach Edelmetall greifen wird. Ein Zubey Biltaev, der über die Bruststrecke nie unterschätzt werden darf und auch mit nach Maribor zu den European Youth Olympic Festival fährt. Deutsche Jahrgangsrekorde kann es geben, einen von Zubey Biltaev über die 100 Meter Brust, der hier on the line ist, 32 Hundertstel langsamer als Emilian Hollang im vergangenen Jahr 2022. 2006, der vorletzte Jahrgang oder der zweitälteste Jahrgang. Und bei den Frauen kulminiert hier, was sich über die ganze Saison eigentlich schon abgezeichnet hat. Dichter 2006 habe ich es genannt und das meine ich in leistungssportlicher Hinsicht, nicht in diverser freizeitgestalterischer Hinsicht. Denn es gibt auch hier reichlich Leistungsdichte, die viel Spannung verspricht in den Finalabschnitten. Es ist allen voran Juliana Dora-Bokschka, die über die 50 und 100 Meter Freistil den Top-Seed innehat, über 100 Meter Freistil in 55,83 Sekunden, die sich auch qualifiziert hat für internationales Highlight, ich glaube für die JTM, möglicherweise sogar für die U23 EM, ich gucke das nochmal schnell nach. Es ist die JTM, für die sie sich qualifiziert hat, herzlichen Glückwunsch dazu. mit diesen Leistungen. Hinter ihr, über die 100 Meter Freistil, gibt es dann vier Frauen, die sich innerhalb von 8 Zehnteln bewegen im im Rahmen 26:24 bis 57:07. Das sind Lise Seidel, Selina Springer, Selina Müller und Jette Lenz aus Heidelberg. Ja, es sind noch 2 Plätze auf dem Podium zu vergeben und ihr seid zu viert. Let's go, werft alles in die Waagschale und liefert uns eine gute Show. Das ist alles, worum es geht. Der Name Lise Seidel fiel damit gerade schon aus Chemnitz. Und Lise könnte hier eine sein, die wirklich ganz, ganz weit nach oben und nach vorne schießt, die ihren Namen noch bekannter macht, als er bereits schon ist. JTM-Normen hat sie schon erreicht. Und das eigentlich Beachtliche finde ich bei ihr, die Entwicklung auf den Rückenstrecken. Denn über die 200 Meter Rücken führt sie das Feld an, 2 Minuten 14. Ihre Zeit hat damit 6 Sekunden Vorsprung vor der Zweitplatzierten. Und all das wird noch um ein Vielfaches beeindruckender, wenn wir uns vor Augen halten, dass ihre 2:14 aus dem Dezember 2022 stammt, also vor 6 Monaten geschwommen worden ist. Gleiches gilt für ihre Zeit über die 100 Meter Rücken, wo sie mit 1:02:24 in der besten Liste steht. Hier ist der Vorsprung nur 3 Zehntel auf Anna-Maria Börstler, aber auch hier ist die Zeit von Lise aus dem Dezember. Und beide Zeiten reichen auch dafür, dass sie die schnellste gemeldete Aktive des gesamten Wettkampfes ist über diese Strecken. Und das ist echt abgefahren. Also das ist schon hart, so gerade in einem Alter, wo nochmal viel passiert an körperlicher und trainingstechnischer Entwicklung, hier über 5 Monate ohne Verbesserung den Topplatz zu halten. Das nötigt einem ein bisschen Respekt ab. Und wenn ich gemein bin, würde ich sagen, sie ist eigentlich seit Dezember nicht mehr schnell geschwommen. Aber die Zeiten in Berlin bei den Swim Open sagen anderes. Denn gerade über die Kraulstrecken ging es dann für sie auch nochmal deutlich vorwärts, wo sie auch ein Wörtchen um die Medaillenvorgabe im 2006er Jahrgang mitreden können wird. Über die langen Kraulstrecken 400, 800, 1500 ist Julia Barth seit 2 Jahren ungeschlagen, ist über die 1500 sogar die Top-Platzierte der gesamten Veranstaltung. Dahinter folgt direkt Marian Plöger vom VfL Sindelfingen, die dieses Jahr wiederholen möchte, was ihr im letzten Jahr schon gelungen ist, nämlich 3-mal Vizemeisterin zu werden, vielleicht sogar Julia ganz, ganz lange bis zum Anschlag einen Wettbewerb zu liefern. Soll gar nicht abwertend klingen, aber wie groß sind die Unterschiede? Und wir alle kennen uns ja ein bisschen aus im Schwimmsport. Nur über die 1500 Freistil ist es nur eine knappe Sekunde. Julias Zeit dort aber aus Januar, die von Marian aus April. Über die 800 Meter Freistil sind es 7 Sekunden. Marians Zeit aus Dezember, Julias Zeit aus April. Und über die 400 Meter Freistil sind es 2,5 Sekunden Vorsprung für Julia. Ihre Zeit aus Januar, Marians Zeit aus April. Also es könnte durchaus enger werden, als man das jetzt so im ersten Moment vielleicht vermutet. Es wäre uns allen zu wünschen. Die 200 Meter Lagen sehen auch ein wahnsinnig spannendes und nah beieinander liegendes Starterfeld. Und ihr merkt schon so aus all diesem Wettbewerb spricht die Vorfreude, die ich echt auf die kommende Woche habe. Die Top 3 bewegen sich innerhalb von 8 Zehnteln. Über die 400 Meter Lagen sind Platz 1 und 2 relativ weit weg, aber Platz 3 bis 5 bewegen sich auch hier innerhalb von 1,5 Sekunden. Und vorneweg über die 400 Meter Lagen ist die eben schon angesprochene Marian Plöger, die 3 Sekunden Vorsprung hat auf Sophie Lenze. Und dahinter ist es dann ein knapper Kampf zwischen Anna Barth, Carlotta Inge Nerv und, ihr ahnt es kaum, Lise Seidel. 200 Meter Lagen ist dann Alia Schiffel ganz vorn, Sophie Lenze, Anna Barth. Und damit haben wir auch alle genannt, die hier wirklich Top-Performer werden können. Nämlich Lise Seidel mit ihren insgesamt 8 Starts, davon 2 als Erstplatzierte, 3 als Zweitplatzierte, 50 Rücken, 100, 200 Freistil Zweite und die 800 Meter Freistil als Dritte ins Rennen gehend. Und Julia Barth, die insgesamt 8 Starts haben wird. Nicht nur die 400, 800, 1500 Freistil schwimmt, sondern zusätzlich auch noch die 50 Kraul, 100 Kraul, 200 Meter Kraul, damit einmal das komplette Freistilspektrum abdeckt. Ich glaube, das macht auch keine andere Athletin an dieser in der kommenden Woche. Und noch dazu die 200 und 400 Meter Lagen für ein bisschen Vielseitigkeit, weil immer nur auf dem Bauch liegen und Windmühle machen dann doch auf die Dauer ein bisschen langweilig ist. Ebenfalls einige Jahrgangsrekorde, die hier fallen können. Und das ist der Jahrgang mit den meisten Rekorden, glaube ich. Ja, es kommen natürlich noch die 6er Jungs, die ein bisschen mehr haben. Die 50 Freistil von Juliana Boxka sind nur 32 Hundertstel vom 6 Jahre alten Rekord von Angelina Köhler entfernt. Die 50 Delfin von Anna-Maria Börster nur 5 Hundertstel vom 11 Jahre alten Rekord Alexandra Wenck. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann guckt mal bei Anna hin, bei den Starts und den Tauchphasen, was da so abgeht. Das ist eine ganz eigene Liga und das ist schon jetzt bereits mit 17 Jahren so weit weg vom Rest der deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer, dass es wirklich abgefahren ist und man da ganz, ganz viel mit Sicherheit lernen kann. Es ist ebenfalls Anna Börstler, die mit einer Zeit aus Dezember 51 Hundertstel langsamer war als Christine Zenner im Jahr 2008. Und noch ein zweiter Rekord von Christine Zenner, damals für VV Hildesheim, glaube ich, im Wasser, von vor 15 Jahren steht on the line, nämlich Lise Seidel über die 100 Meter Rücken war nur im Dezember nur eine Sekunde langsamer als Christine Zenner. Es ist ja seitdem auch nicht mehr geschwommen. Da geht einiges. Bei den Männern habe ich gesagt, es ist der Rekordjahrgang und zwar, weil hier insgesamt 5 Jahrgangsrekorde fallen können und da auch einige wirkliche Uraltgeschichten dabei sind. Nee, hier nicht. Hier nicht. Okay, ich nehme es zurück. Wir werden hoffentlich mal wieder bei den Jungs Arne Schubert im Wasser sehen, der bei den Berlin Swim Open nicht dabei war und auch vorher, glaube ich, bei der WM-Quali in Magdeburg nicht am Start war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht warum, aber es wäre schön, wenn er über die 200, 400, 800 und 1500 Meter Freistil auf dem Startblock zu finden sein wird. Jeweils, glaube ich, der Top-Platzierte mit Zeiten aus Dezember, nicht ganz immer, es war ein Lukas Fritzke, der dann und wann ein bisschen schneller war, aber ja, mit Zeiten aus Dezember hier Platz 1 oder 2 zu haben, ist auch echt eine Ansage. Wir haben es ja gerade schon bei den Mädels mal kurz gehört. Über die 200 bis 1500 Meter könnte es das Duell von Lukas Fritzke, SSG Saar, gegen Arne Schubert, SC Magdeburg werden, wenn da nicht so die unbekannte Entwicklung von Arne ist. Dazu gesellt sich ein Simon Reinke aus Essen über die 200, 400, 800 Meter Freistil, der ebenfalls ein Wörtchen mitreden möchte. Über die Bruststrecken ist es Emilian Hollank, der Schnellstplatzierte ist über die 50 und 100 Meter, nicht nur im Jahrgang, sondern im gesamten Feld. Und dann über die 200 Meter Brustantritt gegen Kenneth Bock, der seinerseits der Topplatzierte ist im Jahrgang 2006 bei den Jungs. Die 200 Meter Delfin sehen die schnellsten Fünftplatzierten und auch hier einmal kurz genannt innerhalb von einer Sekunde, also das könnte ein echt enges Ding werden, nicht bei den Mädchen, sondern bei den Männern. Es ist Tobias Scholz aus Potsdam, Franz Arnert aus Erfurt, Mattia Nardi aus Cannstatt, Benjamin Alsen aus Magdeburg und Benjamin Herfert ebenfalls aus Magdeburg, die hier ganz, ganz nah beieinander liegen. Ein Lukas Fritzke als Sechstplatzierter gesellt sich dann auch noch mit dazu. 200 Meter Lagen sind es die schnellsten drei, die innerhalb von 4 Zehnteln liegen und es sind Franz Arnert, Sascha Macht und Finn Hammer, die hier vor dem Rest des Feldes liegen und sich hoffentlich ein wahnsinnig spannendes Duell liefern werden und ein Michael Reyes über die 100 Meter Freistil als Schnellstplatzierter des gesamten Feldes gesetzt, also der gesamten Veranstaltung. Die Top-Performer sind damit auch schon mal kurz gefallen. Es ist ein Finn Hammer, der so ein bisschen vielleicht hinten runter fällt. 200, 400 Lagen als Zweit- und Erstplatzierter ins Rennen gehen. 200 Rücken als Erstplatzierter, 100 Rücken als Drittplatzierter. Wird vermutlich mit mehr als einer Medaille nach Hause fahren. Franz Arnert, 50, 100, 200 Delfin als Schnellster, 50 Rücken. Noch dazu Lukas Fritzke über die 200, 400, 1500 Freistil, 400 Meter Lagen dabei. Arne Schubert, 4 Kraulstrecken, 4 Siege. Fragezeichen. Und Sascha Macht, der Vielstarter in diesem Jahrgang, insgesamt 7 Starts, 50 und 100 Rücken, 50 und 100 Delfin, 200 Lagen, 100 und 200 Freistil. Aus Leipzig könnte es wieder ein ziemlich häufig sein, dass er auf dem Siegerpodest steht. Deutsche Jahrgangsrekorde sind möglich für 200 Meter Freistil. Lukas Fritzke, der nur 72 Hundertstel bisher langsamer ist als Johannes Hinze im Jahr 2016. Ziel dürfte es zuallererst sein, unter die 1 Minute 50 Marke zu kommen für Lukas. 100 Meter Freistil ist es Michael Raje, der nur 52 Hundertstel Rückstand hat zu Artem Selin aus dem Jahr 2019. 50 Meter Brust Emilian Hollank und 100 Meter Brust Emilian Hollank darf sich selber schlagen und jagen. Seine Jahrgangsrekorde stammen aus dem April von den Berlin Swim Open. Gleiches gilt für Vincent Passig, der den 50 Rücken Jahrgangsrekord erhält, ebenfalls aus April Berlin Swim Open und die 100 Meter Rücken. 6 Jahre alt hier der Rekord von Thierry Bollin, 34 Hundertstel, Vincent Passig bisher langsamer gewesen. und den Reigen voll macht. Franz Arnert über die 200 Meter Lagen, wo er nur 15 Hundertstel Rückstand hat auf die deutsche Jahrgangsbestzeit von Johannes Hinze aus dem Jahr 2016. Also wenn wir wollen, können wir hier 2, 4, 6, 7 deutsche Jahrgangsrekorde sehen. Nie dagewesene Dichte meiner Meinung nach. Das führt uns unweigerlich zum Abschluss der Vorausschau, nämlich dem letzten und ältesten Jahrgang 2005 weiblich. Und hier sehen wir Sportlerinnen, die sich für die U23 EM oder für die JEM qualifizieren wollten. Nicht für alle hat es geklappt und Maja Werner wird demzufolge mit reichlich Wut und ich kann es besser Mentalität auf den Startblock steigen. Über die 200, 400, 800 Meter Freistil in ihrer ganz eigenen Liga unterwegs, obwohl sie die U23-Norm nicht geschwommen hat. Dazu noch die 100 und 200 Meter Rücken, 5 Starts, 5 Siege ist hier eigentlich das Fragezeichen. Saskia Blasius kann ihr Lagen-Double aus dem vergangenen Jahr wiederholen. 200, 400 Meter Lagen geht sie ins Wasser als Top-Platzierte. Oder erzähle ich jetzt zu viel? Wir gucken uns das einmal schnell an in der Meldeliste. Yep, sie ist die Top-Platzierte über die beiden Lagenstrecken. Als zweite über die Lagenstrecken qualifiziert 400 Lagen zumindest Leonie Sarah Tänzer, der gleiches über die 400, 800 Freistil gelingt und die ihren Titel aus dem Vorjahr über die 1500 Meter verteidigen möchte. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, eine nicht ganz unbekannte Nina Sandrine Jazzi, U23-Norm geschwommen, kann über die 50 Meter Freistil das dritte Mal in Folge ihren Titel gewinnen. Und das ist ein Fingerzeig an all jene, die sagen, die 50 Freistil sind doch eigentlich Zufall und Glück, wenn man die gewinnt, da muss halt glücklicherweise mal alles passen. Nein, das ist nicht so. Erfolg ist planbar, auch über die 50 Meter Freistil. Hinzu kommt ein Name, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, die sich für die Weltmeisterschaften qualifiziert hat und hier in Berlin am Start sein wird für die SG Neukölln. Das ist Lisa Marie Finger, die als Erstplatzierte ins Rennen geht über die 50, 100 Delfin, über die 100 Meter Freistil und als Zweitplatzierte über die 50 und 200 Meter Freistil zudem über die 200 Meter Delfin starten wird. Respektables Programm und damit schon jetzt, glaube ich, eine der Top-Performerinnen dieses Jahrgangs, wenn nicht sogar der Veranstaltung, je nachdem, welche Zeiten sie ins Wasser wird bringen können. Als Meistdekorierte in diesem Jahrgang kann Maja Werner wieder möglicherweise zurück nach Heidelberg fahren. 8 Starts für sie insgesamt. 200, 400, 800 Freistil als erste, ebenso über die 100 und 200 Meter Rücken im Wasser. Deutsche Jahrgangsrekorde sind möglich für Nina Sandrine Jazzi von der SG Essen über die 50 Meter Freistil. Nur 300stel trennen sie von der Bestmarke, die Anna-Sophie Dieterle aktuell aus dem Jahr 2015 hält. Lisa Marie Finger kann einen Daniela Schreiber-Rekord aus dem Jahr 2007 brechen. Warten wir mal ab. 65 Hundertstel fehlen über die 100 Meter Freistil. Wenn wir bedenken, dass die 100 Freistil von den Swim Open waren und jetzt der Fokus Richtung Fukuoka geht, ist das wohl eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher eher über die 50 Meter Delfin, 60 Hundertstel, also 6 Zehntel ihr Rückstand auf Alexandra Wenck, die im Jahr 2013 diese Bestzeit aufgestellt hat. Damit kommen wir zum letzten Jahrgang, last but not least, sondern genauso wichtig wie alle davor, 2005er Jungs. Hier sind es die Sprinter über die 100 Meter Freistil, wo sich die schnellsten 4 innerhalb einer Sekunde bewegen. Martin Wrede, Aaron Leupold, Philipp Peschke und Taras Teslenko, die hier richtig eng, dicht bei dicht ins Wettkampfbecken springen und hoffentlich das auch bis ins Finale, bis in den Anschlag genau in der Nähe in die Wand bringen können. Über die 800 Meter Freistil sehen wir Jonas Kuscher gegen Oleg Strilecki und Jano Beschnitt, 8 Minuten 13, 8 Minuten 17 und für Jano 8 Minuten 20, die Bestzeit aus dem Dezember. Auch das könnte ein sehr, sehr spannendes Duell im Nachmittagsfinallauf werden. Über die Bruststrecken verzeihe ich Finn Wendland ehrlich gesagt nicht, dass er auf die 100 Meter Brust verzichtet und damit seine Trippelchance sausen lässt. Nicht, weil er die Trippelchance sausen lässt, sondern weil ich nicht verstehe, warum er darauf verzichtet. Aber es ist, wie es ist. Dafür sehen wir über die 200 Meter das Duell von Finn gegen Henrik Raffler. Beide trennen nur 6 Zehntel in ihren Zeiten. Und 50 Meter heißt das Duell Finn Wendland gegen Christopher Weidner. Über die Rückenstrecken ist es Oskar Schildknecht vom Erfurter SSC, fieses, gefährliches Halbwissen, der sich das Triple sichern möchte, dabei vor allen Dingen über die 50 und 200 Meter mit Zeiten aus dem Dezember in den besten Listen steht. War richtig, der Verein. 200 Meter Delfin sehen Luca Valentino Wolf gegen Jano Beschnitt. Und da ist ein Name jetzt dann schon sehr, sehr oft gefallen. Das ist Jano Beschnitt, der sich für die JDM qualifiziert hat, der über die 200, 400 und Freistil und die 200 Meter Delfin als schnellster des Jahrgangs ins Wasser springt, über die 800 Freistil und 100 Meter Delfin jeweils als Drittplatzierter ins Wasser steigt. Und es ist auch Jano Beschnitt, der sich ein großes Feuerwerk aufhebt für ganz am Ende dieser Vorschau. Über die 200 Meter Freistil hat er nämlich die Möglichkeit, und vielleicht ist es mehr Wunschdenken als tatsächlich Realität, einen 40 Jahre alten deutschen Jahrgangsrekord zu brechen. Seine Bestzeit bisher 1:49.0 und das ist nur, in Anführungsstrichen, nur 1,2 Sekunden langsamer als Michael Groß im Jahre 1983. Das ist richtig harter, also das, 1,2 Sekunden ist echt viel und ich glaube, es ist mehr Wunschdenken als alles andere, aber ey, wir haben mal drüber gesprochen und ich glaube, es war lange niemand mehr so nah dran an dieser Bestmarke. Dazu kommt Oskar Schildknecht, über die 50 Meter Rücken nur 46 Hundertstel langsamer ist bisher als Michael Schiffner aus 2018 und die 200 Meter Rücken nur in Anführungsstrichen wieder 1,7 Sekunden langsamer ist als Lukas Mertens. Und man darf nicht vergessen, Oskar ist seit Dezember quasi keine schnelle 200 Rückenzeit mehr geschwommen, also das ist ein halbes Jahr hin. Da kann schon durchaus einiges passieren und unter 2 Minuten ist man ja in Deutschland über die 200 Meter Rücken schon eine ganz große Nummer und was richtig Großes. Und wenn man dann noch einen Lukas Mertens Rekord einstellt, kann man glaube ich inzwischen auch ziemlich deutlich sagen, dass nötigt einem auch schon ordentlich Respekt ab, denn dass Lukas schwimmen kann und was aus ihm geworden ist, das sehen wir alle Jahr für Jahr aufs Neue und auch dieses Jahr wieder. Und ich glaube, in diesem Sinne bietet die DJM wahnsinnig viele Geschichten, Spannungen, Stories, Duelle, die alle sportlich fair bleiben sollen und einen Blick richten auf die Zukunft, auf das, was dort kommen kann. Und in der Vorbereitung jetzt hier, in dem Sichten der Meldelisten, in dem Raussuchen von Zeiten, in den Rausfinden von spannenden Wettbewerben, war es echt eine besondere Freude. Und ich hatte letztes Jahr nicht so das Gefühl, dass es so viele, so enge Duelle gibt über alle Jahrgänge und Altersklassen hinweg. Und ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen mit den für euch relevanten Jahrgängen, müsst vielleicht noch ein zweites Mal mit zuhören und wir werden auf jeden Fall nach den DJM darüber reden, wie gut sich hier die Predictions gehalten haben und wie gut sie am Ende ausgegangen sind. Wir sehen uns auf jeden Fall in Berlin am Beckenrand und das soll jetzt gar nicht die Abmoderation dieser Episode sein, denn wir kommen gleich noch zur Wissenschaft der Woche. Die Wissenschaft der Woche wird uns einführen in Eltern-Kind-Beziehungen und wird darüber hinaus auch ein paar Aussagen treffen, wie wir als Trainer so agieren sollten. Denn zumindest habe ich das früher immer so verglichen, dass wir als Trainer ja durchaus auch so eine Art Elternersatz am Beckenrand sind. Denn wir dürfen ja nie vergessen, wie viel Zeit wir eigentlich mit den Kiddies dort verbringen, sei das jetzt im Trainingslager oder bei 7, 8, 9 Trainingseinheiten in der Woche. Dann sind die Kids noch in der Schule und sehen ihre Eltern dann im Zweifel gar nicht mal so wahnsinnig viel. Ja, noch viel weniger, wenn sie irgendwo im Sportinternat sind. Und deswegen ist es gar nicht so uninteressant, was wir jetzt hier gleich hören werden. Ich sage erstmal, wie die Studie heißt. Die Studie hieß Parent Motivational Climate Sport Enrollment Motives and Young Athlete Commitment and Enjoyment in Year-Round Swimming. Das war schnell und viel. Auf Deutsch übersetzt geht es um das motivationale Klima, das Eltern schaffen, die Gründe, um ihre Kinder im Sport anzumelden und was das für Auswirkungen auf das Commitment, also auf die, auf den Einsatz, auf das Engagement von diesen jungen Athleten und ihr Spaßempfinden hat, hier am Beispiel des Schwimmens. Und Year-Round Swimming ist so ein US-amerikanisches Ding, die Forschung ist hier auch aus den USA. 5 Forschende, dort gibt es ja saisonales Schwimmen, also was man zum Beispiel so in der College oder im Highschool macht, wo es dann ein halbes Jahr Schwimmen ist und ein halbes Jahr spielst du Volleyball. Je nachdem. Und dann kann man sich aber auch im Verein anmelden, wo man dann wirklich das ganze Jahr über, so wie wir das hier aus Deutschland kennen, das ganze Jahr quasi in der Vereinsstruktur drin ist. Veröffentlicht wurde das Ganze im Jahr 2022 im International Journal of Exercise Science. Also durchaus sehr praktikabel im richtigen Journal hier dabei. Und wir machen ein etwas größeres Fass auf, denn wenn wir uns überlegen, dann ist klar schon mal, wie wichtig das, also dann wird schnell klar, wie wichtig das eigentlich ist, dass sich schon Kinder und Jugendliche, sehr junge Kinder, irgendwie sportlich bewegen, sportlich betätigen und daran Spaß und Freude empfinden. Denn das führt dazu, wenn sie dort Spaß und Freude haben, dass sie auch später in ihrem Lebensweg einen deutlich aktiveren Lebensstil führen als vergleichbare Gruppen, die nicht schon von früh an in einem Verein integriert waren oder mit Sport in Kontakt gekommen sind. Und das alles hat natürlich positive Folgen auf die Gesundheit, ja, mit weniger Bluthochdruck und mehr alles, was damit einhergeht. Und deswegen ist es sehr, sehr interessant, sich zu überlegen, okay, wie kriegen wir denn die Kids motiviert? Und Eltern spielen da eine ganz, ganz große Rolle. Schwimmen hat hier nochmal eine Sonderstellung, weil Schwimmen für jede Altersklasse gesund ist. Also auch der 90-jährige Gebrechliche kann durchaus noch im Wasser seine Bahnen ziehen, wohingegen das dann mit Volleyball oder Fußball oder Taekwondo denkbar schwierig irgendwann wird. Des Weiteren Schwimmen als Lebensskill, der einem einen Badeurlaub ermöglicht oder gefahrloses Besuchen des Freibads, sollte außerdem weiterhin verfolgt werden und erlernt werden. Und dieser Frage haben sich die Forschenden hier gewidmet. Welche Faktoren halten junge Sportler und Sportlerinnen jünger als 9 Jahre denn eigentlich beim Sport? Und sie sagen, dass das Schwimmen, das kennen wir auch aus unserer eigenen Erfahrung, eine sehr, sehr hohe Dropout-Quote hat. Jetzt werfen sie hier mit Zahlen um sich, die ich so als gegeben hinnehme, auch wenn ich die in ihrer Absolutheit eigentlich ein bisschen bezweifle. Sie sagen, dass rund 29% der US-Schwimmer länger als 5 Jahre in diesem Sport bleiben. Das heißt, 70% bleiben eigentlich weniger als 5 Jahre dabei, was ich sehr, sehr viel finde, aber okay. Nur 4% bleiben für 10 Jahre oder länger dem Schwimmsport erhalten, das ist erschreckend wenig. Und was sie dann im Weiteren noch sagen, ist, dass Schwimmer, die erst mit 9 Jahren leistungssportlich einsteigen, also bei ihnen hier jetzt in dieses Year-Round-Swimming-Programm, die bleiben in der Regel länger im Sport. Und ich finde, das ist tatsächlich eine Aussage, die ich so aus einer Erfahrung heraus durchaus bestätigen würde. Wenn ihr euch wieder zurückerinnert an das Interview mit Ramon letzte Woche, der auch gesagt hat, am Anfang erstmal ganz viel anderes, nicht nur Schwimmen machen. Und Ramon ist immer noch dabei und durchaus sehr erfolgreich. Also man muss nicht mit 9 Jahren oder mit 8 Jahren schon sich ausschließlich auf eine Sportart fokussieren, sondern kann durchaus andere Sachen machen und trotzdem später erfolgreich werden. Außerdem hat Schwimmen natürlich eine hohe Dropout-Quote, weil es sehr trainingsintensiv ist. Sie sprechen hier davon, dass 5- bis 8-Jährige bereits bis zu 3-mal wöchentlich trainieren. Das würde ich auch so durchaus bestätigen. Es ist ja aber auch ein Sport, der technisch sehr anspruchsvoll ist. Es ist eine Bewegung, die man im Alltag so sonst gar nicht macht. Also du kannst nicht einfach laufen gehen und dann erwarten, dass du ein besserer Schwimmer wirst mit 7 Jahren. So funktioniert es ja halt nicht. Deswegen ist diese gewisse Trainingshäufigkeit, diese Trainingsfrequenz gegeben. Entscheidend ist ja auch, wie man dann das Training gestaltet. Wenn wir uns jetzt angucken, okay, wir haben jetzt unser Kind beim Schwimmen angemeldet und beim leistungssportlichen Verein und planen damit, dass er noch lange, lange irgendwie dabei wird. Wie machen wir das? Und dann sollten wir hingucken, dass wir tatsächlich Spaß vermitteln, weil Spaß am Sport als größter Einflussfaktor gilt, der die Teilnahme am Sport aufrechterhält und weiter motiviert. Und hier kommen jetzt so langsam die Eltern ins Spiel, denn die Eltern haben natürlich in so jungen Jahren oder auch wir als Trainerinnen und Trainer einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie das Kind den Sport bewertet. Das heißt, je nachdem, wie sie mit ihrem Kind darüber reden und das Ganze auch attribuieren, also dem ganzen Eigenschaften zuweisen, kann es ein motivierendes oder ein nicht so motivierendes Klima sein. Und im Wesentlichen unterscheiden die Forschenden hier zwischen 2 Klimata. Das eine ist ein Lernklima und das andere nennen sie das Ego-Klima. Das Lernklima macht das, was der Name schon sagt. Da geht es darum, den Lernerfolg in den Vordergrund zu stellen. Also zu sagen, ey, guck mal, gestern konntest du noch keine Rollwende, heute hat es schon 3-mal geklappt. Und das ist es, was den Einsatz bei den Kids deutlich verbessert und erhöht hat und auch Fortschritte wirklich ermöglicht. Und diese Fortschritte wiederum sind dann ein Schlüssel für späteren Erfolg. Erfolg wiederum macht ja Spaß und Spaß fördert den Einsatz. Also wir haben da eine sehr, sehr schöne Kette, die aufeinander aufbaut, wenn man sich auf die kleinen Einzelzwischenschritte konzentriert und immer wieder die kleinen Erfolge feiert, die dann am Ende zu einem größeren zwangsläufig führen müssen. Auf der anderen Seite steht das Ego-Klima, wo es eher darum geht, den Fokus auf den Wettbewerb zu legen und auf soziale Vergleiche. Und hier geht es vor allen Dingen darum, dass Eltern befürchten, dass ihr Kind in einem Wettbewerb nicht so gut ist wie andere oder nicht so schöne Salti kann beim Turnen oder andere Sachen, nicht so gut ist wie andere. was dann dazu führt, dass auch das ganze Verlieren als negativ wahrgenommen wird. Ja, Verlieren heißt, ich bin schlechter als die anderen, ich beziehe das sehr auf mich, was dann wiederum bei Kindern dazu führen kann, dass es maladaptive Motivationsmuster werden, also dass man Versagensängste entwickelt und dadurch eine geringe Motivation hat, weiter im Sport tätig zu bleiben, weil man immer das Gefühl hat, ah, ich versage gleich, ich bin ja eh nicht so gut und ich kann ja auch gar nicht so viel. Und das macht dann Ängstlichkeit und das wiederum führt in so eine Negativspirale, wo es immer mehr darum geht, oh, ich habe Angst, ich kann nicht alles geben, ich bin gehemmt, darum verliere ich, bestätigtes Muster. Das nächste Mal habe ich noch mehr Angst und so weiter und so fort. Und was eigentlich auch auffällt bei diesem Ego-Klima ist die Tatsache, dass es hierbei überhaupt nicht um das Kind geht, sondern darum, wie die Eltern ihr Kind wahrnehmen. Also als Elternteil geht es dir da gar nicht mehr darum, was kann denn mein Kind jetzt eigentlich, sondern das Kind wird als Repräsentant von einem selbst gesehen. Und wenn es dann im Wettbewerb verliert oder nicht so gut ist, dann ziehen das Eltern auch mit auf sich und sagen, oh, ich bin nicht so gut und deswegen, Kind, musst du jetzt gewinnen und so weiter und so fort. Macht ja überhaupt, also ist Quatsch, ja, ist totaler Quatsch. So als, auch für uns als Trainer ist das ein wichtiger Hinweis, ja. Das, was das Kind dort im Wasser performt, sagt nicht oder sagt etwas über meine Fähigkeiten als Trainer, aber nicht als Mensch aus und es ist nicht mein Repräsentant. Es gibt immer etwas Gutes zu sehen in dem, was es dort leistet, in dem, was es dort tut und das ist das, was das Lernklima auszeichnet. Ja, die kleinen Fortschritte sehen und im Zweifel mal das große Ganze beiseite tun. Und obwohl eigentlich Eltern diesen großen Einfluss haben, wie Kinder Sport wahrnehmen, ist es eigentlich kaum untersucht, was Eltern dazu motiviert und dazu bringt, sie zum Sport zu schicken und anzumelden. Wenn man jetzt die Eltern mal fragt, warum geht denn dein Kind zum Sport? Also ich frage die Eltern, so, du hast jetzt das Kind abgegeben in der Schwimmstunde und dann frage ich danach, ey, warum geht dein Kind eigentlich dahin? Was glaubst du? Warum tut es das? Dann sind die häufigsten Antworten ja aus Fitnessgründen. Es soll schwimmen lernen, das nennen sie hier Skill Mastery. Es geht um Spaß, es geht um Zugehörigkeit, es geht um Anerkennung, es geht um Teamfaktoren, soziale Faktoren und es geht rein um den Egoismus des Kindes, dass es mitmachen möchte. Und jetzt ist im Folgenden weiter untersucht, dass motivierendes Klima, also dieses Lernklima, durchaus den Einsatz und die Freude von 9- bis 8-Jährigen erheblich fördert. Und für unter 9-Jährige ist diese Thematik gar nicht untersucht. Und dieser Fragestellung, die ja für uns durchaus interessant ist, weil wir Kinder in einem sehr, sehr jungen Alter bekommen, lernen ja häufig zwischen 5 und 8 Jahren schwimmen und wir wollen sie gerne im Sport halten. Das heißt, für uns ist es total interessant, was hält denn jetzt unter 9-Jährige hier beim Schwimmen und beim Sport? Und der Frage haben sich die Forschenden gewidmet, haben dafür 20 Vereine angeschrieben in den USA, haben von nur 4 Schwimmvereinen eine Rückmeldung bekommen, die war dann wenigstens positiv, also die Antwortquote erschreckend gering, haben aus diesen 4 Vereinen 100 Eltern-Kind-Paare angeschrieben, von denen sie wiederum von 40 eine positive Antwort oder überhaupt eine Antwort bekommen haben. Ein Eltern-Kind-Paar ist dann noch weiter rausgefallen, sodass wir insgesamt über 39 Eltern-Kind-Paare reden aus insgesamt 4 Schwimmvereinen. Und jetzt sind sie hingegangen, wirklich vor Ort mit einem Fragebogen und einem Tablet in der Hand und haben versucht herauszufinden, warum Eltern ihr Kind zum Sport schicken und welche Konsequenzen das für das Sporterleben der Kinder hat. Das Ganze wurde über 2 Fragen geregelt. Elternmotive, um ihr Kind beim Leistungsschwimmtraining anzumelden, galt es herauszufinden und die Auswirkungen der Elternmotive auf die Kinder hinsichtlich Spaß und Freude am Sport. Das Ganze haben sie relativ einfach gestaltet, eine 5-stufige Likert-Skala. Wer hier öfter reinhört und zuschaut, der weiß, eine Likert-Skala sehr, sehr einfach, geht von ich stimme gar nicht zu oder ich stimme überhaupt nicht zu ich stimme nicht zu, ich habe neutral, ich stimme zu und ich stimme voll und ganz zu. Das ist eine 5-stufige Likert-Skala, ist dann von 0 bis 5, kann man das bewerten, oder von minus 2 bis 2. Dann hackt man die Zahlen in das Statistikprogramm ein und bekommt Zusammenhänge und Ähnliches angezeigt. Damit wollen wir uns jetzt aber gar nicht so viel beschäftigen, was hier so Zahlen sind, sondern einfach das große Ganze einmal aufzeigen. Die Kinder waren im Schnitt 7 Jahre alt, hatten 2,5 bis 4 Trainingseinheiten pro Woche und gaben an, viel Spaß zu haben, holten dabei 4 von 5 Punkten, also 4,3 von 5 Punkten sogar und zeigten ein hohes Engagement ganz generell, 4,3 von 5 maximal möglichen Punkten. Wenn wir jetzt auch hier wieder die Eltern-Kind-Paare fragen, ey, warum schickst du deine Kinder hier eigentlich zum Sport, zum leistungssportlichen Schwimmtraining, dann sind die Top 3 Antworten aus Fitnessgründen, mein Kind soll lernen zu schwimmen, also eine Fähigkeit erlernen und mein Kind soll Spaß haben. Die letzten beiden Gründe, die die Eltern angegeben haben, waren, es geht mir um Anerkennung dabei, ich möchte, dass mein Kind oder ich selbst Anerkennung bekomme und aus rein egoistischen Motiven, ich möchte, wie auch immer dann Egoismus dort definiert ist. Und welches Klima erzeugen die Eltern jetzt damit? Ja, wir haben gerade gelernt, es gibt zwei verschiedene Klimata, es gibt das Lernklima und das Ego-Klima. Und mit deutlichem Abstand, das ist wirklich eine gute Nachricht, die herausfällt, mit deutlichem Abstand erzeugen die Eltern ein Lernklima, also ein motivierendes Klima, etwas, was den Kindern Freude daran vermittelt. Dann weit dahinter gab es eine Unterkategorie des Ego-Klimas, da kommen wir später gleich nochmal kurz drauf, das nannten sie Erfolg ohne Anstrengung. Mein Kind soll Erfolg haben, ohne dass es sich großartig anstrengen muss. Was auch immer das eigentlich heißen soll, Erfolg ohne Anstrengung, leuchtet mir nicht so ganz ein. Ich finde, Erfolg wird ja erst wertvoll dadurch, dass man sich anstrengt und dafür etwas tut und darum kämpft. Sehen offensichtlich nicht alle so. Und als dritten Grund oder als das dritte Klima, was die Eltern erzeugt haben, ist das sorgenvolle Klima, also die genau das, was wir vorhin angesprochen haben, diese Versagensängste und andere Geschichten. Oh, ist mein Kind gut genug? Ist es akzeptiert in der Gruppe? Und so weiter und so fort. Positiv, wie gesagt, mehrheitlich sind es uneigennützige Gründe und ein motivierendes Lernklima, das die Eltern hier erzeugen. Die Eltern wollen ihren Kindern grundsätzlich etwas Gutes. Das können wir festhalten hier aus dieser Studie. Welche Zusammenhänge ergeben sich jetzt daraus? Es wird deutlich, dass Eltern, die die Fitness und Lernerfolg in den Vordergrund stellen, es als deutlich weniger wichtig empfunden haben, dass ihr Kind ohne Anstrengung Erfolg hat. Also macht ja auch irgendwie Sinn, ja, wenn ich dafür sorge, dass, oder wenn mir wichtig ist, dass mein Kind etwas lernt und gesünder wird, dann weiß ich auch, oh, da steckt eine gewisse Anstrengung, eine gewisse Arbeitsmoral dahinter. Na ja, gut, damit kommt dann auch Erfolg, geht irgendwie einher, aber das ist mal spannend hier so zu sehen, dass es um Fitness und Lernen geht bei der Sache und der Rest, all die negativen Attribute fallen dann schon hinten runter. Auf Kinderseite war es so, dass die Kinder ein höheres Engagement gezeigt haben, wenn die Eltern ihre Kinder für Spaßerleben im Verein angemeldet haben. Also wenn es den Eltern wirklich nur darum ging, ja, geh mal hin da und hab ein bisschen Freude und spiel im Wasser rum, triff neue Leute, erlebe mal was, dann zeigten die Kinder auch einen höheren Einsatz und waren offensichtlich selber dann intrinsischer motiviert, dort wirklich teilzunehmen, weil sie nicht gezwungen wurden von ihren Erziehungsberechtigten, dort jeden Tag oder dreimal die Woche aufzulaufen. Was aber auch spannend war und aus dieser Studie rauskam, wir haben ja vorhin schon gehört, dass die Kinder in erster Linie angegeben haben, viel Spaß zu haben und ein hohes Engagement gezeigt haben, dann war hier auch deutlich geworden, dass der Spaß, den die Kinder empfinden, nicht davon abhängt, warum die Eltern das Kind im Verein anmelden. Also die Kids hatten so oder so viel Spaß, völlig egal, was die Eltern sich dabei gedacht haben. Ob es den Eltern jetzt nur darum ging, zu zeigen, oh, guck mal, mein Kind schwimmt und das ist ja hier ganz toll. Die Kids hatten trotzdem gleich viel Spaß, also daran konnte man nicht ablesen, inwiefern der Druck jetzt von den Eltern dort kommt. Und sie haben eine ganz spannende Erklärung eigentlich dafür, denn sie sagen, dass das Schwimmen ja vorrangig eine Sportart ist, die durch den Wettbewerbscharakter geprägt ist. Und dieser Wettbewerbscharakter ist für Kinder natürlich viel schneller greifbar. Ja, ich will zuerst anschlagen, ich will als Erster da sein, das alles ist ja Wettbewerb und das ist viel greifbarer als der Spaß, den man im Wasser haben kann mit Blubberblasen und Vorwärtsrollen und Tauchen und Wasserspritzen oder generell am Lernen selber, ja, dass man einen Zug weniger braucht für die Bahn oder jetzt eine Rollwende kann oder einen viel besseren Start gemacht hat. Das ist alles nicht so greifbar wie ich bin als Erster an der Wand drüben oder ich habe eine schnellere Zeit. Und das kann mit dazu führen, dass hier der Wettbewerbscharakter so sehr im Vordergrund steht und deswegen die Kids so unabhängig davon waren, weshalb die Eltern ihre Kinder anmelden. So, das, was in der Studie auch noch festgestellt wurde und wirklich interessant ist, weil wir das als Trainer auch mitnehmen können, Eltern, die mit egoistischen Motiven ihre Kinder beim Schwimmen angemeldet haben, und egoistische Motive war sowas Wettbewerb und sozialer Vergleich, ja, wo es nur darum ging, besser und schneller zu sein als andere und daraufhin sich in der sozialen Stellung auch besser zu fühlen, deren Kinder hatten viel, viel geringeres Engagement zur Folge. Oder das hatte zur Folge, dass die Kinder ein viel, viel geringeres Engagement gezeigt haben. Das heißt, wenn wir Kinder beim Sport halten wollen, dann sollte es nicht immer nur darum gehen, erster zu sein und besser zu sein als die anderen, sondern wir sollten uns auf andere Aspekte, auf das Lernen und die kleinen Fortschritte konzentrieren. Weil nämlich das Gegenteil genau der Fall war. Ein unterstützendes Elternumfeld hat die Kinder länger am Sport gehalten. Also die, ja, ey, das hast du gut gemacht, das war doch toll, guck mal, das war schön, das habe ich ja gerne gesehen. Und ach, es ist schön, wie du so viel Freude hast. Das ist so unterstützendes Umfeld. Und das sorgt dafür, dass die Kids viel, viel länger im Sport bleiben, als wenn man immer nur sagt, na, hier könntest du noch ein bisschen besser sein und guck mal, der Anschlag war nicht so gut und der andere atmet aber einmal weniger, vielleicht gewinnt der deshalb. Das ist nicht das, was dazu führt, dass die Kids besser werden. Und das können wir als Trainer direkt mit an den Beckenrand nehmen und umsetzen, ja. Positive Dinge hervorheben. Lob hilft mehr als Tadel. Uralte Weisheit und trotzdem wird die noch so, so wenig beachtet. Als Fazit heißt das, die Einstellung, mit der Eltern ihre Kinder zum Sport begleiten oder wir Trainer, Trainerinnen und die uns anvertrauten Kinder durch den Sport begleiten, hat voll Auswirkungen auf das Sporterleben der Kinder. Eltern oder Trainerinnen, Trainer, die ein Klima schaffen, in dem das Kind ohne Anstrengung Erfolg haben soll, damit legen wir den Grundstein für Ängstlichkeit und für Versagensängste, weil es überhaupt keine Selbstwirksamkeit an der Stelle erfährt. Ja, es kriegt nicht beigebracht, ey, wenn du dich anstrengst, dann passiert auch etwas Gutes, dann ist etwas, sondern es kriegt so eine Willkür, ja, das Ergebnis ist unabhängig von dem, was ich tue. Ich kann mich anstrengen, ich kann mich nicht anstrengen, ich habe Erfolg oder keinen Erfolg, das hängt nicht miteinander zusammen. Und das hängt schon relativ nah miteinander zusammen. Wenn die Wirkung aber nicht klar wird, dann verliert man irgendwann die Motivation, weil gar nicht klar ist, in welche Richtung soll ich trainieren und arbeiten. Und das wiederum ist ein geringes Engagement und das führt dann dazu, dass man früher oder später die Schwimmklamotten an den Nagel hängt. Wenn die Athleten auf der anderen Seite einen Lernfokus haben, also wissen, worauf sie sich konzentrieren sollen, dann haben sie mehr Spaß und zeigen ein deutlich höheres Engagement. Also gebt ihnen eine Aufgabe. Grundsätzlich gilt, wenig überraschend, ewig bekannt und trotzdem nicht aus dem Auge verlieren und immer wieder betonen, eine positive Unterstützung, Erfolge herausstellen, loben, Fokus auf den Weg und nicht auf das Ergebnis, wirkt viel motivierender als egoistische Motive oder ein reiner Fokus auf das Ergebnis. Was die Forschenden jetzt abschließend auch noch feststellen, und da habe ich tatsächlich Zweifel, der Vollständigkeit halber möchte ich es aber sagen, weil ich vielleicht hier etwas übersehe. In jungen Jahren hat die Motivation der Eltern vergleichsweise wenig Einfluss auf das Sporterleben der Kinder. Und da habe ich so ein bisschen Zweifel, weil es ja immer wieder die Eltern gibt, die am Beckenrand sitzen und sagen, oh, hättest du hier besser machen können, oh, das hier war aber nicht ganz so gut und so. Ich glaube schon, dass das deutlichen Einfluss hat auf das Sporterleben der Kinder, nämlich ob sie das Ganze positiv konnotieren oder negativ konnotieren. Sehen die Forschenden jetzt hier nicht so, kommt vielleicht in deren Studie auch einfach nicht raus, weil es ja dann, weil die Kids ja immer Spaß hatten quasi. Und sie geben abschließend noch eine Empfehlung ab, die ich auch gerne weitergeben möchte, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe, das aber wahnsinnig wichtig finde und eigentlich auch unterstützenswert und erstrebenswert und versuchen würde, das bei so einer Anmeldung im Schwimmverein mit zu implementieren, gerade wenn es so in die ersten leistungssportlichen Gruppen geht, wo es wirklich um Wettkämpfe geht und um besser werden, um schneller sein als andere durch fleißiges, kontinuierliches Lernen. Sie geben die Empfehlung ab, dass die Eltern geschult werden sollten, wie ihr Verhalten die Kinder beeinflusst. Und ich glaube, das wäre extrem wichtig, wenn man sich zweimal im Jahr zu einem Elternabend hinsetzt und sagt, ey, passt auf, das, was ihr hier tut am Beckenrand, wie ihr mit euren Kindern umgeht, das hat direkten Einfluss, wie der kleine Joachim sich im Becken anstrengt oder halt nicht anstrengt, wie viel Einsatz er zeigt oder nicht. Unterstützt eure Kids, seid für sie da, habt sie lieb und lobt die Dinge, die gut laufen und lasst die anderen unter den Tisch fallen. Denn im täglichen Training ist es genug, unser Job zu kritisieren und Verbesserungsvorschläge zu geben, dann entsprechend auch zu loben. Das müsst ihr Eltern am Wettkampf euch dann nicht hinsetzen und da nochmal draufhauen, was alles hätte besser sein können. Das wissen die Sportlerinnen und Sportler in der Regel ja einfach selber. Und dort einfach die Aufmerksamkeit zu wecken bei den Eltern in regelmäßigen Schulungen. Ja, ich glaube, das reicht, wenn man das am Anfang gerade mal sehr, sehr oft sagt und das aber auch zu einem gezielten Termin. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und könnte dafür sorgen, dass wir viel mehr Talente noch deutlich länger im Sport behalten. Also Lernfokus, kleine Fortschritte, loben und honorieren, dann folgt das große Ganze am Ende schon fast von selbst. In diesem Sinne sind wir jetzt auch am Ende der heutigen Folge angekommen und es waren jetzt fast anderthalb Stunden. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Ich hoffe, ich konnte euch einen schönen Vorgeschmack geben auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Ich werde auch wieder selber vor Ort sein und möchte an der Stelle vielleicht auch nochmal mitgeben. Immer dran denken, es ist nur ein Wettkampf im Jahr. Es ist ja irgendwie der Höhepunkt, das ist schon klar, aber der definiert nicht, wer ihr seid oder was ihr könnt. Das kann gut laufen, das kann schlecht laufen, aus vielen verschiedenen Gründen. Es ist eine Momentaufnahme, am nächsten Morgen geht die Sonne wieder auf und dann könnt ihr gucken, was ihr daraus lernt, wenn es nicht so gut gelaufen ist, dass ihr dann im nächsten Jahr etwas, dass ihr dazu lernt, ja, immer wieder aus den kleinen Dingen etwas mitnehmt und besser werdet, konzentriert euch auf den Weg. Denn das ist genau das, was hier auch aus der Studie rausgefallen ist. In diesem Sinne freue ich mich, euch jubeln zu sehen, auf ein paar schöne Auftritte auf der Startbrücke. Und dann werden wir uns in 2 Wochen wieder hören mit dem Bericht von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und in der nächsten Woche gibt es eine Sonderfolge mit einem mal wieder sehr, sehr interessanten Gast. Freut euch drauf, bleibt gesund, habt Spaß an dem, was ihr tut und genießt die Zeit, wo auch immer ihr seid, mit euren Freundinnen und Freunden, gerne im Chlorbecken oder auch nebendran. Das war's für heute. Wir hören uns in 2 Wochen und 2 Wochen wieder und nächste Woche zum Interview, zu einer Sonderfolge. Das war's für heute. Ciao!